Also es geht um Sicherheit. Wir haben in Deutschland 2.500 Verkehrstote jedes Jahr, 400.000 Verletzte.
Herzlich willkommen zu Autonomobil, lieber Mario.
Danke für die Einladung, Martin.
Sehr gerne. Ich habe dich ja über LinkedIn kennengelernt, wegen deinen ganzen spannenden Posts. Du bist ja mittendrin im Thema des autonomen Fahrens, was da passiert. Bei dir in Kalifornien. Erzähl doch mal, wo bist du da eigentlich und wie bist du da hingekommen? Weil ganz original Englisch sprichst du, glaube ich, nicht.
Nein, mein Englisch hat einen starken österreichischen Akzent. Ich komme ursprünglich aus Wien, bin seit 25 Jahren in der San Francisco Bay Area. Das ist also das Silicon Valley, dort wo du Unternehmen hast wie Apple, Google, Netflix, Tesla, Uber, aber eben auch OpenAI und Anthropic, diese ganzen KI-Firmen. Nvidia ist hier, Intel ist hier. Also hier ist ein dichter Raum mit 3,5 Millionen Menschen, davon 80.000 Deutsche und noch einmal 3.000 bis 4.000 Österreicher, 5.327 Schweizer, also die wissen es wieder ganz genau. Also. Ne? Und man merkt schon, aus dieser Gegend kommt halt sehr, sehr viel an Technologieinnovation, die uns in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt eigentlich so überrollt immer so ein bisschen, sehr großen Einfluss hat auf unsere Gesetze, Arbeitsplätze, Wirtschaft, Politik. Und ich bin herübergekommen 2001, kurz nach dem September 11 mit der SAP. Ich habe bei SAP 15 Jahre gearbeitet, 3 Jahre davon in Deutschland, in der Zentrale. Ich habe mich dann 2013 selbstständig gemacht. Und habe vor allem 2 Themenschwerpunkte. Das eine ist einmal Technologietrends, die ich mir anschaue. Was sind so neue Technologien, die mich persönlich auch interessieren und die vielleicht andere interessieren könnten, über die ich dann Bücher schreibe? Und aber gleichzeitig auch, wieso kommen die dazu, hier im Silicon Valley so innovativ zu sein? Was ist dieses Mindset? Was können wir davon lernen? Warum waren wir das einmal? Also so 1900 waren wir ja auch der Innovationsraum, der deutschsprachige. Da kann man die ganzen Firmen wie Bosch, Allianz, Siemens, Mercedes, Volkswagen wurden damals gegründet. Maschinenbau, alles was Chemie, Pharmazeutik. Und heute sind wir irgendwie so die Nachzügler, vor allem was den digitalen Bereich betrifft. Und Europa generell hat hier Schwierigkeiten. Und da ist es ein Thema, das mich sehr beschäftigt und wo ich dann auch versuche, dieses Mindset zu beschreiben und zu helfen, wie man das nach Europa bringen kann und mit unseren eigenen Stärken verbinden kann.
Glaubst du, das kann man in einen Satz oder in 2 Sätze packen, warum Europa gefühlt bei so Technologien, digitalen Sachen hinterher ist?
Zuerst einmal an Gehirnschmalz mangelt es uns nicht, ne? Weil viele der Innovationen, die hier im Silicon Valley vorangetrieben werden, da sind deutschsprachige oder sogar Europäer dabei, die das steuern. Aber es sind die Rahmenbedingungen halt, ne? Von Venture-Kapital, also Risikokapital, zu Gesetzen, Regulierungen, die nicht unbedingt lockerer sind, aber freundlicher, dass man mal was ausprobieren kann, bevor der Regulator da massiv einschreitet. Auch die Offenheit der Gesellschaft zu neuen Themen. Wie offen ist hier eine Gesellschaft, neue Sachen auszuprobieren und drauf zu springen? Nehmen wir das Beispiel autonomes Fahren. Ne? Hier interessiert sich ja jeder dafür und probiert das gleich aus. In Deutschland ist die Frage, ja, aber was ist, wenn der jetzt um die Ecke kommt und da ist die Oma und da ist das Baby, wen soll er da jetzt töten? Hat immer diese Risiken und Gefahren, die einem zuerst in den Sinn kommen. Und die deutsche Medienlandschaft ist leider auch so, dass die, gerade jetzt der Spiegel hatte wieder ein Cover, tödliche Intelligenz und Terminator drauf, dass hier die Gefahren und Risiken nur gesehen werden. Und das natürlich dämpft dann den Enthusiasmus für die Bevölkerung, das auszuprobieren, weil sie Angst hat davor. Und gleichzeitig schafft sich so viel Cognitive Load, also die Startups selber, die solche Technologien entwickeln, die werden dann zerfleischt durch diese ganzen Fragen und denen wird dann nicht geholfen. Also die kriegen haben sehr viel Widerstand. Die müssen wie Sisyphus da drauf, den Berg, um ihr Dings dahin zu kriegen, anstatt dass ihnen geholfen wird.
Ja, spannend. Also über dein Publishing sieht man ja, dass du Robotaxis, jetzt wo du wohnst, regelmäßig nutzt, also auch Waymo und Tesla FSD. Wie ist denn das jetzt im Alltag für uns? Erklär das doch mal einem Deutschen, der sowas nur vielleicht drüber liest und Angst davor hat.
Ja, das erste Mal fahren damit ist natürlich, man überlegt sich, ob man die richtige Entscheidung getroffen hat, ob man sich von seinen Liebsten verabschiedet hat und so. Aber dann nach der ersten halben Minute im Fahrzeug selber fühlt es sich plötzlich normal, fast langweilig an. Und so soll es ja auch sein. Ne? Man soll ja nicht dann nachher rauskommen schwitzend, weil das Fahrzeug so wild gefahren ist oder in einer Weise, dass es unbequem oder unsicher sich angefühlt hat. Ich bin mittlerweile über 300 Mal gefahren mit solchen Robotaxis, wobei natürlich die meisten Fahrten hatte ich mit Waymo und mit damals einer anderen Robotaxi-Firma namens Cruise. Ich habe dann noch ein paar so Testfahrzeuge ausprobiert, so ein ganzes Dutzend. Und viele, die das jetzt noch nicht ausprobiert haben, und ich muss dazu sagen, ich nehme immer Leute mit. Ich habe immer Delegationen, Besucher im Silicon Valley, meistens aus dem deutschsprachigen Raum. Und da ist es immer eine Pflicht, sie mitzunehmen. Und da sind natürlich vorher immer diese ängstlichen Fragen, ob man aussteigen kann, ob man das Fahrzeug stoppen kann irgendwie. Und dann, als sie das erste Mal dann die Fahrt hinter sich haben, sind all diese Ängste und Befürchtungen weg. Und die Fragen, die dann übrig bleiben, sind, warum haben wir das noch nicht? Wann kommt das zu uns? Das sind halt die Dinge, die man sieht. Deshalb mache ich das, weil ich denke mir immer, ein Video anzuschauen ist eine Sache. Ja, man kann es noch so viele Videos von Tesla FSD sich anschauen oder von Waymo. Wenn man mal mit einem eigenen Bobsch drinnen gesessen ist und das am eigenen Leib erfahren hat, ist es ganz anders. Da sind diese ganzen Fragen weggeblasen. Plötzlich sind andere Fragen im Vordergrund, nämlich eben, wann kommt es zu uns? Warum haben wir das noch nicht? Das wäre was Tolles für meine Mutter, die schon nicht mehr gut fahren kann, oder für meine Kinder, damit ich sie wohin schicken kann. Oder am Abend, wenn ich einmal was getrunken habe oder mich unsicher fühle, dann kann ich das doch nehmen. Also für uns ist es mittlerweile ein reguläres Fahrzeug, also ein Ridesharing-Dienst, hat tatsächlich auch schon einen Marktanteil in San Francisco von 27%. 51% ist immer noch Uber und 22% ist Lyft. Trotzdem ist 30-40% teurer ist als diese beiden anderen Anbieter.
Warum nutzen es dann Leute? Weil es spannend ist oder?
Weil es einen weiteren Aspekt bringt. Es stellt sich heraus, nämlich, dass es ist komplexer. Ja? Zuerst einmal die Leute, die es verwenden, haben offensichtlich auch mehr Geld zur Verfügung, sodass sie nicht ihr eigenes Auto verletzen. Sie lassen ihre Autos zu Hause. Sie haben vielleicht Uber und Lyft genommen, nehmen das aber nicht, weil sie nicht unbedingt jetzt mit einem Fahrer da sitzen müssen und mit dem quatschen müssen. Speziell als Frau ist das unangenehm, ja. Der vielleicht einen anbaggert oder dann weiß, wo du wohnst oder wo du hingegangen bist. Als Männer können wir das nicht so richtig nachvollziehen, aber bei Frauen, die müssen ständig damit rechnen, dass es irgendwie unangenehm wird, dass sich unsicher fühlen. Und da ist ein fahrerloses Robotaxi anders. Das nimmt nicht jetzt tatsächlich Fahrten weg von Uber oder Lyft. Dort, wo Uber und Lyft eine Robotaxi als Konkurrent haben, steigen die Fahrten tatsächlich. Ja. Und auch öffentlicher Verkehr, der ja ein bisschen anders ist, nämlich um einiges schlechter und weniger dicht als in Deutschland, wird das auch nicht weggenommen, weil die Leute, die sind eine andere Demografie, die mit öffentlichem Verkehr fährt. Ja, das ist einfach so in den USA. Das heißt, wir sehen hier ein Instrument, ein Fahrzeug, das plötzlich was anderes leistet. Und vielleicht muss man das auch so sehen, als Uber damals gepitcht hat, 2009, hat es einen Taximarkt in San Francisco gegeben, der ungefähr 125 Millionen Dollar Umsatz hatte pro Jahr. Als Uber dann ein paar Jahre später, 2015, 2016, seine Zahlen bekannt gegeben haben, haben sie alleine in San Francisco einen Umsatz von 500 Millionen gehabt. Das heißt, da war ein Markt, der überhaupt nicht erfasst war oder abgedeckt werden konnte durch die Taxis damals. Und wahrscheinlich wird das ähnlich sein jetzt mit Robotaxis, speziell dann, wenn wir Fahrzeuge kriegen, die unterschiedlich ausschauen, die Einsitzer sind und nicht so jetzt Fünfsitzer, wie sie heute noch üblich sind, also verschiedenste Formen, dass wir hier wahrscheinlich einen Markt erfassen, der viel größer ist, als was heute an öffentlichen Transport, an Taxis, an Robotaxis, an Ridesharing-Diensten angeboten wird, also erfasst wird, abgegriffen wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir sehen werden.
Wenn jetzt dieser Markt, wenn der so groß ist, fahren dann Leute weniger ihr eigenes Auto und haben dann weniger Autos? Gibt es den Zusammenhang?
Genau das ist dann der Effekt, wenn die Leute weniger Auto fahren, die Autos dann stehen bleiben und dann die Batterie stirbt, weil sie es ein halbes Jahr nicht bewegt haben, weil es gerade auch in San Francisco sehr schwierig ist, einen Parkplatz zu kriegen, sehr teuer ist und es wird irgendwie wieder zerkratzt, weil alles so eng ist. Da sehen wir, heute schon diesen Trend, dass sehr viele junge Leute in San Francisco wohnen, gar kein Auto mehr haben. Weil ein Uber oder ein Lyft oder ein Robotaxi in dem Sinne dann so viel einfacher und rascher ist. Du hast keine Scherereien mit dem Auto, weil es jetzt wieder, weil jemand den Seitenspiegel abgebrochen hat oder weil es zerkratzt wurde oder weil ich keinen Parkplatz gefunden habe. Oder man muss ja mindestens einmal in der Woche das Fahrzeug umparken, weil Straßenreinigung kommt, dann darf man dort nicht parken, dann kriegt man Strafzettel, wenn man es vergessen hat. Das heißt, das ist nur Stress. Und das würde bedeuten aber auch, dass viel dieses Parkraums, der heute vollgepackt ist mit Autos, frei werden würde. Eine Stadt wie Wien, ich bin aus Wien, 2 Millionen Einwohner, ungefähr 800.000 Autos, die dort geparkt sind. 95% davon stehen nur herum. Ja, nur 5% fahren. Mhm. Also in Wien beispielsweise, in Deutschland, fährt ein Auto im Schnitt 38 Minuten am Tag. Ja, das ist über 23 Stunden steht es nur herum. Und das ist in San Francisco auch nicht anders. Das heißt, da wird eigentlich sehr viel öffentlicher Platz für ein recht teures Objekt verwendet. Ja, Ressourcenverschwendung, immense Platzverschwendung. Und wenn du das umschiften kannst auf viel mehr Robotaxi-Anteile, also das autonome Fahrzeug im Sharing-Dienst, dann bedeutet das, dass ich hier viel weniger Autos brauche, die privat besessen sind, auf den Straßen stehen. Das heißt nicht unbedingt, dass die Industrie weniger Fahrzeuge herstellt, weil diese Fahrzeuge dann, die Robotaxis dann, so wie Taxis, halt 10, 12, 14 Stunden am Tag unterwegs sind und wirklich auch viel rascher verschleißen, nicht 10, 12 Jahre unterwegs sind auf den Straßen, sondern vielleicht nur 2 bis 4 Jahre dann ausgetauscht werden. Aber du kannst dir vorstellen damit, dass die Anzahl der Fahrzeuge gleich bleibt, die Industrie produziert, aber sie parken nicht mehr, sie sind ständig im Einsatz und im Dienst.
Hat das bei dir selbst eine Auswirkung gehabt, dass ihr als Familie weniger Autos habt, weil ihr solche Fahrzeuge nutzen könnt?
Ja, wir wohnen nicht direkt in San Francisco, sondern ich wohne außerhalb. Das heißt, da ist ein bisschen größer. Aber ich versuche schon immer auch Robotaxis zu verwenden oder Ridesharing zu verwenden, wenn es möglich ist, wenn ich nicht unbedingt, also wenn ich in der Stadt bin. Wenn ich von der Stadt rede, dann rede ich von San Francisco. weil es einfach so viel teurer ist. Du musst rechnen, das Parken ist sehr teuer. Du zahlst locker 10 bis 15 Dollar pro Stunde. Und dann bist du einmal 3 oder 4 Stunden, dann hast du 50, 60 Dollar, also 40 bis 50 Euro nur fürs Parken gezahlt. Abgesehen davon, dass du dann im Stau stehst irgendwo, dass der Parkplatz oder die Parkgarage irgendwo weiter weg steht. Dann war zeitlang nach der Pandemie, waren sehr viele Einbrüche in Fahrzeuge, mir ist 2-mal eingebrochen worden in San Francisco. Dann hast du diese Scherereien wieder, dass du das reparieren musst, dass mehrere hundert Dollar nur für das Glas wieder zahlst. Abgesehen davon, wenn was gestohlen worden wäre, ich habe ja nichts drinnen gehabt. Aber ja, das ist ein Effekt, dass man sagt, das will ich gar nicht, damit will ich mich gar nicht beschäftigen. Das ist einfacher, auch wenn es teurer ist, auch wenn es im ersten Moment teurer scheint, das ist einfacher, ich nehme ein Robotaxi.
Jetzt hattest du mehrfach schon Robotaxi gesagt und auch gesagt, dass vielleicht für Frauen insbesondere interessant sein könnte, niemanden da sonst drin zu haben. Wenn ich jetzt nach Deutschland schaue, scheinen die ersten Betreiber für Level 4 Fahrzeuge tendenziell öffentliche Personennahverkehr Betriebe, die dann eigentlich schon sagen, so ein Robotaxi mit 1, 2 Sitzplätzen, die wollen eigentlich schon Shuttles, also Busse mit vielen Sitzplätzen haben. Das höre ich jetzt aber zumindest in Kalifornien nicht raus. Oder wie siehst du das, so diese Gefäßgröße?
Guter Punkt, ja. Und zwar, der Treiber in Europa sind eben nicht die Autohersteller für sowas oder Digitalunternehmen, die wir gar nicht haben. Vor allem auch nicht mit der Kohle, also mit dem Geld, um das zu machen. Und warum machen das die deutschen OEMs nicht? Weil sie einen selbstselektiven Prozess durchgegangen sind. Das sind Leute, die gerne Auto fahren. arbeiten bei den großen Herstellern. Ne? Du musstest sogar in der Vergangenheit einen Führerschein besitzen, um dort arbeiten zu können. Ne? Das heißt, diese Leute können sich auch nicht vorstellen, dass es einen großen Anteil in der Bevölkerung gibt, die nicht Auto fahren wollen, die das nicht als tolles Ding sehen, sondern die einfach nur von Punkt A bis B kommen wollen, möglichst rasch, und nicht Zeit verlieren wollen und dabei was machen können. Ne? Das heißt auch das Geschäftsmodell ist natürlich ein völlig anderes. Ich verkaufe ein Auto an ein Individuum, das einen Führerschein hat. Der ADAC ist ein Autofahrerclub. Das sind Leute, die ein Auto besitzen und einen Führerschein haben. So, aber wenn du jetzt umstellst auf Robotaxis, an wen verkaufe ich? Dann verkaufe ich nicht mehr an das Individuum oder an eine Firma, die Firmenwegen hergibt, ja, an die Mitarbeiter, sondern ich verkaufe plötzlich an sowas wie Leihwagenfirmen oder Flottenbetreibern. Ja. Das heißt, es ist ein anderes Geschäftsmodell, das ich hier plötzlich habe. Dann habe ich nicht mehr die Händler, die vor Ort irgendwie sehen, sondern habe ich das zentral als B2B Business-to-Business-Transaktion verwendet, wo andere Faktoren reden. Ne? Da ist weniger die Emotion. Mir ist wurscht, ob ich in einem grünen oder gelben oder roten oder rosa Taxi fahre, als ich habe mein eigenes privates Auto, das genau diese Farbe hat und wo ich einen Status darstelle. Ja? So, das ändert das Ganze. Und das ist nicht das Geschäftsmodell und nicht das Selbstverständnis der Firmen. Wenn du heute an einen bestimmten Hersteller denkst, dann hast du ein gewisses Bild vor den Augen, ja. Mercedes, hast du dieses Image, Volkswagen dieses Image, Porsche dieses Image, wer fährt sowas, was kaufe ich mir, was zeige ich damit an als bisschen Status auch, ne? Und jetzt aber hast du Robotaxi-Firmen Waymo, die haben Jaguars, aber wir reden von Waymo, nicht von Jaguar. Ne? Das ist so, als ob du jetzt Lufthansa fliegst und dir gleich völlig wurscht ist, von welchem Hersteller das Flugzeug ist. Das weißt du gar nicht. Ja? Oder du fährst mit Zug und du weißt wahrscheinlich nie, welcher Hersteller diesen Zug gemacht hat. Ne? Das heißt, eine Marke, die du über 100 Jahre aufgebaut hast, verschwindet plötzlich. So, das tut weh. Und dann hat man auch gar nicht in diesen Firmen das technische Know-how, weil man sieht sich ja als Maschinenbauunternehmer. Ne? Man biegt Bleche, bohrt Löcher in Metalle. Das kann man super gut, das hat man über 100 Jahre perfektioniert. Da ist man absolut Premium, der Primus, ja, der Branchenprimus. So, jetzt kommt aber Software, ist das Wichtige. Das Fahrzeug selber ist eine Commodity. Und wenn das nicht funktioniert, das sehen wir ja schon heute, diesen ganzen Bruch, ja, diese Risse, die entstehen, wenn ich mein Handy verbinden möchte mit einem deutschen Auto, ja, beispielsweise, und ständig die Verbindung unterbricht oder mir das Betriebssystem abschmiert, dann kann ich noch so eine schöne Lederstichnaht in meinem Auto haben, ja, oder noch so schöne Spaltmaße. Wenn das Fahrzeug mir bei der Navigation nicht hilft oder meine Musik oder Podcast nicht abspielt, dann der digitale Luxus nicht passt, dann bin ich sauer. Ne? Dann bin ich sauer auf die Marke. Dann hast du die Marke beschädigt. Jetzt werden die Initiativen ergriffen von den öffentlichen Verkehrsmittelbetreibern, die mit anderen Herausforderungen kämpfen. Es gibt einen Fahrermangel, sie finden keine Fahrer für die Autobusse, sie haben keine Straßenbahnfahrer, Metro, also U-Bahnfahrer, Zugsführer, all diese Dinge. Und dann natürlich auch, sie wollen nicht unbedingt jetzt einen großen Gelenksbus hinstellen um 22 Uhr am Stadtrand irgendwo oder am Land, wo dann noch einmal 5 Leute 7 Kilometer irgendwo bis zur Nacht zu Hause kommen müssen. Und sie versuchen also diese Last Mile da irgendwie noch durch autonome Shuttles zu machen. Aber ihre Denke kommt eben von Autobus. Das heißt, 10 Leute, 5 Leute, 20 Leute da drinnen. Ja, davon können sie sich nicht lösen. Dagegen bieten aber jetzt dank der Elektrifizierung der Mobilität und der autonomen Fahrzeuge, bieten sich völlig neue Fahrzeugtypen an. Zum Beispiel der Einsitzer. Ich brauche keinen zweiten Platz mehr für ein Lenkrad und einen Fahrer, sondern einen Einsitzer. Also sowas, die noch die halbe Breite haben eines regulären Fahrzeugs und auch ein bisschen kürzer sind. Ja, brauchen weniger Platz als für Einsitzer. Dann vielleicht will ich einmal einen haben, weil ich beim Möbelgeschäft Regal gekauft habe, das möchte ich jetzt transportieren, dann möchte ich ein autonomes Fahrzeug mit einer Ladefläche haben. Ne? Und so denken die Leute nicht. Die denken halt hier immer noch in diesem Durchsetzen. Die denken auch in Korridore. Also was ich mit Korridore meine ist, wenn du von Punkt A nach Punkt B willst in einer Stadt, dann musst du oft einen Umweg machen, damit du zur U-Bahn oder zur Straßenbahn kommst. Die fährt dann durch Verkehrskorridore, wo viele Fahrzeuge unterwegs sind, und dann anstelle den direkten Weg zu gehen. Ja? Also Frankfurt ist bei Hessen, nehmen wir Hessen her. Da ist der öffentliche Verkehr so ausgelegt, dass alles zentral nach Frankfurt geht. Wenn du aber nicht in Frankfurt wohnst und auch nicht nach Frankfurt willst, ja, sondern von einer Stadt in die andere, musst du immer über Frankfurt fahren. Jetzt böten sich hier solche Lösungen an, dass du eben diese individuellen Lösungen hast, die nicht, wo du nicht Sternfahrten machen musst, sondern wo du den äußeren Rand abdecken kannst, wo halt wahrscheinlich weniger Bedarf ist, aber der direkter ist und damit auch umweltfreundlicher ist, weil du nicht die zusätzlichen Kilometer fahren musst. Die denken halt wieder in öffentlichen Verkehrssystemen, ja, und sehen diese Lösungen. Die denken halt, ich habe einen Hammer, dann schlage ich Nägel ein. Ja, aber manchmal brauche ich ja Pfeile, ne? Manchmal brauche ich einen Schraubenzieher, ne? Und die Amerikaner denken natürlich wieder anders. Die haben weniger öffentlichen Verkehr, speziell an der Westküste, wo das Ganze passiert. Und die denken halt mehr in Autos wieder. Das ist der andere Hammer sozusagen. Und ich denke, wir müssen uns beides anschauen. Ja, es ist genug Platz auch für Robotaxi-Anbieter in Zukunft. Und ich kann dazu sagen, ich war jetzt gerade erst bei einer Veranstaltung, einer Taxiunternehmerveranstaltung, wo Dutzende internationale Taxiunternehmen, sogar aus Australien, in Wien zusammengekommen sind. Und die wollen Robotaxis kaufen. Die wollen wissen, was das bedeutet für sie, wie sie das machen können. Gibt es schon etwas? Was brauche ich an Infrastruktur? Was brauche ich an Depots, an Ladestationen, an sonstigen Service-Betriebszentren? Zentrum etc. Also da ist sehr wohl Interesse da und ich denke auch, dass das ein Weg ist, den man hinzuziehen muss, auch in Deutschland.
Jetzt haben wir gerade in Deutschland die Hersteller, die an ihren üblichen Kunden denken und vielleicht auch selber eine eigene Mentalität haben, dann ähnlich bei den ÖPNV-Unternehmen, die halt auch in ihren bisher gewohnten Denkrichtungen planen vielleicht. Jetzt kam in den letzten Tagen die Nachricht, dass Wave über 1 Milliarde Investitionen eingesammelt hat. Wie würdest du das dann einordnen?
Das ist aktuell scheinbar der einzige europäische Hersteller, das kommen ja aus dem UK, Vereinigten Königreich, der wirklich es geschafft hat, massiv Geld einzusammeln. Ich weiß, sie sind auch in den USA, sie sind in Mountain View, haben sie, also ich habe gestern ein paar Fahrzeuge gesehen, in Mountain View haben sie auch und testen dort. Die Frage ist, reichen 1,2 Milliarden aus? Das ist ein großer Betrag. Waymo beispielsweise hat 2009 begonnen als Google-Projekt und die haben im Schnitt im Jahr 1 bis 2 Milliarden Dollar ausgegeben seither. Das heißt, das sind so 20 bis 30 Milliarden. Die haben natürlich alles von Grund auf schaffen müssen. Das ist immer viel teurer, wenn man das machen muss. Heute ist das etwas anders, etwas einfacher, weil viel Infrastruktur, Software, Datensets, Sensoren, verschiedenste Sensoren schon viel weiter entwickelt sind und da sind, sodass man sich teilweise Komponenten dazu kaufen. Das heißt, es wird billiger. Die Frage ist aber wirklich, ob diese 1,2 Milliarden reichen dafür. Ob man dann nicht da noch Partner benötigt, die gewisse andere Sachen schultern. Und immer die Frage auch dann, und da kommen wir wieder zum Mindset, inwieweit Kunden, und damit meine ich zum Beispiel ÖPNV, ja, oder Taxiunternehmen, willig sind, hier sich zusammenzutun, Partnerschaften einzugehen und auch Geld zu stemmen, um diese dann auch aktiv einzusetzen. Das ist eine Sache, ob ich sie verwende zum Testen, ob ich selber einen Robotaxi-Dienst betreibe oder ob ich das mit einem Partner mache, der mir auch helfen kann dabei. Weil da geht es um viele weitere Fragen. Nämlich, ich brauche die Kunden, ich brauche den Zugang zum Markt, ich brauche die Depots, ich brauche die Erfahrung mit der Wartung dieser Fahrzeuge. Ja? Und diese Selbstfahrtechnologieunternehmen sollten sich konzentrieren auf die Technologie selber, dass diese funktioniert. Dann brauche ich Leute, die Mobility as a Service anbieten, also ich brauche Apps dazu und so. Waymo kann das, weil die haben natürlich das Geld, die haben den langen Atem, die haben auch die ganze Infrastruktur, was Cloud dahinter betrifft, die Talente von Google dahinter stehen. Wave hat das nicht unbedingt. Ja, und da brauchen die halt Partner, mit denen sie das machen können und Geldgeber, damit sie auch den langen Atem haben. Und ein zögerliches Vorgehen von einem ÖPNV, ja, der vielleicht schon schlechte Erfahrungen mit anderen gehabt hat, und gerade auch in Deutschland, da ist dann der wieder auf Urlaub und dann ist der krank und dann wird der Reorg und dann ist das Projekt wieder gestrichen. da geht wertvolle Zeit verloren. Und jeder wartet immer irgendwie, habe ich das Gefühl, bis die EU irgendwas vorgibt. Das hat man beispielsweise, ein großer Unterschied in den USA. Kalifornien hat begonnen, als Waymo begonnen hat, diese Testfahrten zu machen, sich zu beteiligen an den Regulierungen. Was müssen wir testen? Was müssen wir dann Lizenzen haben? Wie können wir das sicherstellen, dass die Zentrumbevölkerung sicher ist? Wie können wir zusammenarbeiten mit denen? Diese Erfahrung fehlt in Europa. Da wartet jetzt irgendwie jeder auf die EU. Aber Kalifornien ist einmal vorgeprescht, bevor noch irgendwie eine Bundesbehörde in den USA Vorgaben gemacht hat. Und mittlerweile haben mehr als die Hälfte der amerikanischen Bundesstaaten ähnliche Regulierungen. Das heißt, lokal im Bundesstaat selber kann man da sehr viel voranbringen. In Europa scheint aber so die Phase zu sein, wir warten einmal, bis die EU da ist und dann schauen wir mal. Ja? Und dann hat man nicht geklärt, wer sind eigentlich die Behörden im eigenen Land, die wirkliche Mitspracherecht haben, die dann wirklich die Lizenz vergeben. Ne? Weil du gehst her und hast ein Kraftfahrtbundesamt, ja? Dann hast vielleicht eine lokale Behörde, die Kennzeichen ausgibt, die für die Straßenerhaltung zuständig ist, die Polizei, die Lokale, die Feuerwehr, dann geht das durch eine Stadt, dann wird das der Oberbürgermeister wieder auch mitsprechen. Ja? Und plötzlich hast du ein Behördenwirrwarr und jeder will irgendwie dabei sein und was sagen. Und das musst du auch streamlinen. Ja? In den USA, in Kalifornien haben wir das erlebt. Ja? Da hat das Department of Motor Vehicles in Kalifornien, vergibt die Lizenzen gemeinsam mit dem Public Utility Commission, die für die Taxi-Lizenz zuständig ist. Und die beiden machen das. San Francisco hat nichts mitzureden. Die würden gern, die wollen unbedingt, aber die haben nichts mitzureden. Und damit ist ganz klar, wer da ist. Aber wenn was passiert, dann hast du plötzlich die NHTSA, das National Traffic Safety Board und Department of Transportation und die Polizei und die Feuerwehr und Hinz und Kunz, die alle mitreden wollen. Und dann muss es klare Linien geben. Und das kann man erst über die Zeit lernen. Ja, das gibt's in Deutschland eben auch nicht wirklich. Ja, da muss mal einer durchgehen. Jetzt hat, glaube ich, zum ersten Mal hat eine Uni es geschafft, dass sie mal mit ihrem Fahrzeug jetzt fahren dürfen, offiziell auf Level 4, aber immer noch Sicherheitsfahrer und so. Man verliert irrsinnig viel Zeit damit. Und wenn man bedenkt, dass im Jahr 2018, 2019 zum ersten Mal die Demos fahrerlos auf den Straßen waren und man weiß, in Deutschland ist das bislang nicht der Fall, dann sind das 8 Jahre Unterschied, 8 Jahre Technologie-Gap.
Ja, lass uns das gerade noch mal ein bisschen aufrollen. Also in Deutschland, da bin ich ja selber auch involviert in manchen Gremien. Also jetzt mal der theoretische Prozess in Deutschland wäre jetzt, wenn es schon alle soweit wären, es gibt einen Hersteller, der baut ein Fahrzeug und kriegt dann eine Typgenehmigung inklusive der Genehmigung für die autonomen Fahrzeugfähigkeiten. Dann muss ein Betreiber dieses Fahrzeug ordern, also festschreiben, dass er dieses nutzt und dann sich einen Betriebsbereich überlegen und diesen festschreiben. Und mit diesem Set zusammen aus Betriebsbereich, Betriebskonzept und diesem Fahrzeug mit seinen Fähigkeiten zur jeweiligen lokalen Behörde hingehen und sich das dann genehmigen lassen, dass er das so betreiben darf. Und wenn die Genehmigungsbehörde dann sagt, der Prüfung sagt, okay, das ist in Ordnung, dann darf er sein Fahrzeug zulassen. In dem Zusammenhang, und dann wird es eben spannend, ab welchem Punkt ist dann die nächste Behörde dann zu involvieren? Wann ist die nächste? Und habe ich jetzt einen Betriebsbereich, der eigentlich 5 Behörden betrifft? Und in dem Zusammenhang wird dann eben gesagt, ja, in Deutschland, da muss man halt, oder in Europa, man muss erst nachweisen und dann darf man auf die Straße. Und in Ländern wie in den USA, in Klammern oder China, da gibt es die Selbstzertifizierung, deswegen dürfen die einfach machen, was sie wollen. Und da denke ich immer so, ist das wirklich so, dass die einfach machen dürfen, was sie wollen?
Also das ist natürlich ein unterschiedlicher Ansatz, ja. Also so einfach machen dürfen sie auch nicht, ja. Und so einfach alles beschränkt in Deutschland ist es auch nicht, ja. Und ich erkläre gleich warum. Also ich habe zum ersten Mal im Oktober 2010 in der New York Times, da hatte ich noch die Wochenendausgabe in gedruckter Form nach Hause geschickt. Und da lese ich da auf 2 großen Seiten der New York Times über die Bemühungen von Google, mit selbstfahrenden Autos unterwegs zu sein. Da waren sie damals schon 100.000 Meilen, also 160.000 Kilometer, sind sie auf öffentlichen Straßen gefahren. Und ich bin da gesessen und das ist so, mein Kopf ist explodiert, ja. Und Sie sind aber erst dann an die Öffentlichkeit gegangen damit, als Sie also eben auch mit den entsprechenden Regulatoren gesprochen haben und damals ein erstes einmal Rahmenwerk da war. Und das Rahmenwerk war damals dann schon 10.000 Meilen auf einem Testgelände fahren, nachweislich einen Testfahrer drinnen haben, einen Sicherheitsfahrer drinnen haben, der so und so viele Tage an Schulung haben muss und halt eine Berichtspflicht. Und dann haben wir langsam das weiter aufgebaut. Wo dürfen die, wann dürfen die, bei welchem Wetter dürfen die, mit wem dürfen die, wie viele Autos dürfen da fahren, etc. Und was sind sonst noch für Verpflichtungen, was ist an Versicherungsleistung zu machen. So, und das ist im Prinzip das, was sich halt erweitert hat, bis halt jetzt zu dem Ding, wo jetzt dürft ihr kommerziell fahrerlos fahren. Jetzt dürft ihr nicht nur fahrerlos fahren, sondern Geld dafür verlangen. Ja? Und dann habt ihr die Lizenz. In Deutschland wird immer gesagt, ja, da darf man ja nicht so wirklich die Auto. Na, Blödsinn, Bullshit. Ja? Jeder Hersteller hat die Möglichkeit, Testfahrzeuge, neue Prototypen auf die Straße zu bringen, auf der Autobahn zu fahren. Das heißt, diese Selbstzertifizierung, von der man in den USA spricht, dass sie das selber dürfen und sozusagen wieder der Wilder Westen ist, hast du auch in Deutschland. Du darfst als Hersteller, musst nicht erst homologisieren, bis du so ein Testfahrzeug auf die Straße bringst. Das weiß ja jeder, dass man die Fahrzeuge auf die Straße bringen. Du kannst nicht das perfekte Flugzeug bauen, indem du es nur im Windtunnel testest. Du kannst nicht das perfekte Auto bauen, indem du es nur von der Teststrecke ständig fährst. Nee, das muss unter realen Bedingungen. So, jetzt hast du gerade ich fahre immer mit Böblinger Kennzeichen herum, die Mercedes und so. Das heißt, die fahren da sehr wohl mit Testfahrzeugen, die nicht homologisiert sind. Das ist immer so eine Ausrede, genauso wie ja, es sind ja die Gesetze nicht da, dass man da jetzt autonom fahren kann in Deutschland. Aber dann schaffen sie es, den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin nach Brüssel zu schicken, damit dort noch einmal die Gesetze für Emissionsgrenzwerte nach hinten verschoben werden oder nicht so heiß gegessen wird, wie gekocht wurde. Ja, da sind sie, da können sie das, aber hier beim autonomen Fahren, das können wir nicht. Da sind sie plötzlich impotent und machtlos. Das ist ein Blödsinn. Ja? Wenn sie das wirklich wollten, und wir haben schon gesprochen vorher davon, warum sie das nicht wollen eigentlich, ne? Weil sie ihre Autos an Leute verkaufen, die gerne Auto fahren. Freude am Fahren haben, nicht Freude am Gefahren werden. Interessiert sie das nicht wirklich. Und das ignorieren sie. Und das verstehen sie auch nicht. Das ist ein anderes Mindset, das man da hat. Es ist kein Wunder, dass die Leute, die jetzt solche Technologien bauen, Selbstfahrtechnologien, eigentlich Informatiker alles sehen. Informatiker, Maschinenlernen, KI-Leute, Experten. Ja? Das sind nicht die Blechbieger, die Kfz-Mechaniker, die Elektriker, die man da hatte. Sondern es ist eine völlig andere Berufsgruppe, reinkommen und das bauen. Weil das ist jetzt das Wichtige. Und das heißt, nicht nur haben sie das Können nicht zu Hause, die OEMs, sondern sie haben auch nicht den Willen. Ne? Und das ist eine tödliche Mischung. für sich selbst.
Hm? Ich meine, das ehrlich gesagt, das sieht man ja auch jetzt schon die vergangenen Jahre bei der Elektromobilität. Ich meine, ich habe die Kollegen ja selber, die einfach den Verbrenner im Herzen haben und einfach auch, das ist einfach eine Emotionssache erstmal. Ich mag das, was ich mag und kenne.
Ja. Technologie ist identitätsstiftend. Ja? Das ist nicht das erste Mal. Und zwar, wenn ich 30 oder 40 Jahre im Verbrenner gearbeitet habe, ja, dann bin ich jemand in meiner Peer Group. Ja, da bin ich, habe ich ein Standing, ich bin Experte, ich kann über V8 und V6 und Einspritzdüsen und dieses Dings und jenes und jeden Trick reden. Gleichzeitig kennst du das ja von Damanta Money, ne? Oder Vin Diesel, Fast and the Furious, ja? Die kannst du nicht vorstellen, dass die irgendwie da sitzen im RIP-T-Shirt, ja, mit Muskeln und dann irgendwie ein Auto programmieren und dann so rumzoomen, ja? Du willst, dass die stinken nach Öl und Diesel und herumzangeln im offenen Motorraum und dann knackigen Frauen dann zu ihnen kommen, die auch, und dann hörst du das, ja. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt, eine neue Technologie bringt und sagt, der Verbrenner geht jetzt leider ins Museum, wir haben jetzt Elektroautos, dann ist das eine Identitätskrise, in der die Leute stürzen. Ja, du verlierst plötzlich dein ganzes Standing. Du hast 30, 40 Jahre deiner Lebenszeit an etwas gearbeitet, das jetzt keiner mehr braucht. Und dann beginnen in solchen Unternehmen natürlich das Immunsystem zu arbeiten, dagegen sich zu wehren. Und das war schon mit anderen genauso. Man erinnere sich, also wird sich nicht erinnern, aber Übergang von Segelschiffe auf Dampfschiffe war es ganz genauso. Ne? Da haben sie zuerst probiert, Dampfschiffe zu bauen, indem sie eine Dampfmaschine genommen haben und auf ein Segelschiff draufgesetzt. Und das war natürlich völlig instabil, weil das nicht für das Gewicht ausgelegt war, nicht optimiert war. Und als dann der eine Ingenieur rangegangen ist und den Antriebsstrang ausgelegt hat auf ein Dampfschiff, dann war das plötzlich viel wendiger, viel, viel schneller. Aber die Admiralität hat dann sozusagen eine, wie soll man sagen, objektive Analyse gemacht, was besser ist, und ist zum Schluss gekommen, dass Segelschiffe besser sind, weil wir haben schon das Holz, ja, die Strukturen sind da, und hinzu kam, dass natürlich ein Matrose, der am Schiff ist, den man ständig auf und runter schicken kann, um die Segel zu hissen und einzuholen und Boden zu schrubben, dann plötzlich nur mal gestanden ist und ein Däumchen gedreht hat. Und die Hierarchie, wer wichtiger ist in der Admiralität, hat sich halt geändert. Plötzlich war der Maschinenoffizier der Wichtige. Der war vorher völlig unwichtig, den gab's nicht. Ja, man hat die Elektromobilität auch probiert, zuerst am Anfang, indem man halt irgendwie den Motor ausbaut und dort die Batterien und den Elektromotor irgendwie reinzwingt. Und das ist nichts geworden. Ne? Und dann ist aber einer gekommen, der hat den Antriebsstrang komplett neu ausgedacht. Ne? Also der hat Batteriepaket am Boden, die Elektromotoren hinten und vorne, und hat dann plötzlich ein Geschoss gehabt. Und das Fahrgefühl, Fahrverhalten des Elektroautos ist so viel anders als von einem Verbrennungskraftfahrzeug, dass es offensichtlich geworden ist, dass es eine bessere Technologie ist hier. Und das sehen wir immer wieder. Das Technologie ist identitätsstiftend. Und wenn es einen Wechsel gibt von Technologie, geht für viele Leute ihre Identität verloren. Und deshalb ist das eine emotionale Geschichte.
Wenn ich jetzt dran denke, es gibt zweifellos immer noch die ganz emotional am Verbrenner hängen. Dazwischen gibt es viele, die so den Spruch auf den Lippen haben, jedem das Seine. Mhm. Okay, sie haben ihre Meinung, aber die anderen sollen machen, was sie wollen, und bitte auch sie machen lassen, was sie wollen. Jetzt mal Hand aufs Herz, Mario. Was denkst du denn, autonome Fahrzeuge, sollten wir das haben? Und wenn ja, warum? Und vielleicht wo? In welcher Konstellation?
Ja, wir haben noch gar nicht gesprochen darüber, warum autonome Fahrzeuge überhaupt entwickelt werden. Also es geht um Sicherheit. Wir haben in Deutschland 2.500 Verkehrstote jedes Jahr, 400.000 Verletzte. Weltweit sind es 10 bis 12 Millionen Verletzte und über 1 Million Verkehrstote, die jedes Jahr passieren. Wir akzeptieren das, wir nehmen das irgendwie hin. Jeder von uns kennt jemanden, der in einem Verkehrsunfall verwickelt war oder vielleicht sogar gestorben ist, ja, dabei. Und wir nehmen das aber hin, ja, als Menschenfehler, und ja, das passiert halt. Dabei 95% der Unfälle passiert durch menschliches Versagen. Und das kann sein, dass jemand betrunken oder Drogeneinfluss stand, dass jemand mit überhöhter Geschwindigkeit fährt, weil die einfach glauben, sie sind so super und cool damit, ja, und dann die Gefahren unterschätzen, dass sie abgelenkt sind durchs Handy, weil jeder am Handy irgendwie ist, ja, oder sie müde sind oder vielleicht Road Raging, also zornig sind, weil der Typ da uns jetzt irgendwie geschnitten hat, und dem zeige ich es aber jetzt, ne? Und dann kommt es zu solchen Sachen. Wenn du jetzt aber verwickelt bist in einen Unfall oder erfasst wirst von jemandem und verletzt wirst, ne, dann ist das überhaupt nicht lustig, das Ganze. So, wie kann man das verbessern? Indem man eine Technologie entwickelt, die sicherer ist. Und das war einer dieser Ansätze, einige der Leute, die begonnen haben, autonome Fahrzeuge zu entwickeln. Sebastian Thrun, der Deutsche, der damals bei Google das begonnen hat, ja, der den DARPA Grand Challenge gewonnen hat, hat ganz eindeutig angegeben, dass ein Freund von ihm tödlich verunglückt ist. Ja. Ein anderer hat gesagt, seine schwangere Frau war in einen Unfall verwickelt, und der hat das irgendwie nicht geschnallt, wie das noch möglich sein kann in unserer Zeit, dass wir sowas passieren muss. Und jetzt stellt sich heraus auch, dass diese Technologie tatsächlich bereits heute, so wie Waymo, offensichtlich so viel besser ist, wenn man die Daten vergleicht von im selben Stadtgebiet und in derselben Region, wo diese Fahrzeuge unterwegs sind, dass es gar keine Diskussion mehr ist, dass diese Fahrzeuge sicher unterwegs sind. Ja. Ein amerikanischer Arzt, ein Unfallchirurg, Jonathan Slotkin, hatte erst vor 2 oder 3 Monaten in der New York Times eine Kolumne, wo er darüber geschrieben hat. Er ist durch die ganzen Daten gegangen, hat es angeschaut, und er hatte ständig auch Unfallopfer am Operationstisch. Der hat gesagt, wenn du eine medizinische Studie machst und du gibst der einen Versuchsgruppe das Medikament, das du hast, dass du herausfinden willst, ob das funktioniert, und den anderen gibst du ein Placebo, also etwas, was nicht funktioniert, ganz klar, das ist aber nur Zuckertablette. Und du hast das auf 12 Monate diese Studie angesetzt, und es stellt sich nach wenigen Monaten, nach 2-3 Monaten heraus, dass das Medikament funktioniert, dann wird diese Studie abgebrochen, weil es unethisch wäre, sie weiterzuführen. Und der Gruppe, die das Placebo, also die Zuckerpille kriegt, dieses Medikament vorzuenthalten. Das wird also gesagt, wir sind in dieser Phase, ist er der Meinung, dass Waymo, also die Robotaxis, jetzt so gut funktionieren, dass es unethisch wäre, wenn jetzt Behörden und andere Stakeholder das nach wie vor noch versuchen zu verhindern oder da zögerlich sind. Damit lädt sich sozusagen die Verantwortung für jeden weiteren Unfall, für jedes weitere Todesopfer oder Verletzten, verlagert sich dann eben auf diese Entscheidungsträger, die diese Technologie nicht rasch genug einführen. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass wir bereits so weit sind. Es gibt natürlich immer noch viel zu tun, aber das ist einer der Gründe, warum wir das machen. Ja, es geht hier nicht darum, wir schenken damit die Freiheit, der freie Fahrt für freie Bürger, Bullshit. Ja. Das ist, wenn es darum geht, dass du die Freiheit und die körperliche Versehrtheit anderer beschränkst, oder über, wenn du selber fahren willst, manuell fahren willst, dann ist mir das egal, nur wenn du mehr Spaß haben willst. Das gerechtfertigt nicht, dass du andere Menschen gefährdest. Das heißt, es wird natürlich immer noch auch in Zukunft manuelles Fahren geben, aber eben nicht mehr im normalen Straßenverkehr, sondern auf einer Oldtimer-Rallye auf Sylt, ja, oder in den Bergen, einmal, wo es damals so heute Oldtimer-Rallyes hast. Du reitest ja auch nicht mit dem Pferd heute auf der Autobahn. Ne? Das ist eine Freizeitbeschäftigung geworden. Du fährst auch nicht mit der Dampflokomotive heute in Deutschland in die Arbeit, sondern das ist eine Freizeitfahrt, wie du sie machst. Und das ist ein ganz natürlicher Übergang. Das wird so kommen und deine Argumente, dein Spaß, das Argument, dass aber ich fahre gern Auto, ja, erzähl mir das nächste Mal, wenn du im Stau stehst in der Stadt und eine halbe Stunde brauchst, weil du im Stau stehst. Erzähl mir dann einmal, wie viel Spaß das macht. Und dass du dann einmal rasen kannst mit 200 km/h auf der Autobahn und damit auch andere und dich gefährdest, ja, sollte nicht dafür stehen für das Risiko, dass du hier den anderen Menschen und dir gegenüber einbringst.
Waymo hat also diese ganz beeindruckenden Zahlen von der Sicherheit her, rein von der Statistik her. Jetzt ist er seit kurzem auch Tesla unterwegs. Aha. Deren Statistiken scheinen aber deutlich schlechter zu sein. Wie schätzt du das ein?
Die beiden haben nicht nur zwei technisch unterschiedliche Ansätze, sondern auch unterschiedliche Philosophien dahinter. Ja, der technisch unterschiedliche Ansatz ist, Waymo bekannterweise hat multimodale Sensoren. Kameras, LiDAR, Radar, Ultraschall, ja. Andere Hersteller, wie zum Beispiel Zoox, die haben noch Thermalkameras dabei, ja. Und da gibt's wahrscheinlich jede Menge, was man dann noch einbaut. Das sind nur die Sensoren. Ich rede noch gar nicht von den telematischen Daten, die ja auch jedes Auto noch immer dann hat, wie Beschleunigungen und wie die Räder drehen. Da sind noch jede Menge weitere Sensoren drinnen. Tesla verwendet nur Kameras. Also, und noch hier wiederum, auch die haben natürlich telematische Daten, also alles Sensoren, Reifendruck, Beschleunigungen und in welche Richtung das Fahrzeug sich dreht und ob für Luftfeuchtigkeit für die Regenscheibenwische und so weiter ist. Das ist ja auch da. Also wie beim Menschen. Hm? Der Mensch arbeitet auch mit den Augen im ersten Moment, aber eigentlich auch mit den Ohren und mit dem ganzen Körper, der nichts anderes als eine große Sensormaschine ist. Ja? Wir haben jede Menge Sensoren. Und damit verstehen wir auch besser, wie die Straßenbedingungen sind. Nicht immer perfekt, weil Glatteis oft oder im Schnee fahren die Leute trotzdem zu schnell und dann haut es raus. Ne? So, das ist einmal der technische Unterschied. Und schafft man es mit beiden Ansätzen? Ja, man wird es mit beiden Ansätzen schaffen. Die andere Komponente, die wir betrachten müssen, ist, dass Waymo und Tesla unterschiedliche ODDs, also diese Operational Design Domains, verwenden. Also wo diese Fahrzeuge operieren. Und das vergleiche ich immer. Waymo kocht Wasser in einem Topf. Tesla kocht den Ozean. Und zwar, okay. Was ich damit meine, ist, eine ODD ist, also in diesem Fall, Waymo fährt in San Francisco, hat das dann erweitert, San Francisco Bay Area hinunter bis San Jose, so 80 Kilometer Luftlinie, und hat sozusagen den Kochtopf erweitert, hat einen größeren Kochtopf genommen. Ja? Das heißt, da kann man so langsam das Ausdehnen und die Parameter halt erweitern, die man benötigt, um noch andere Fälle dann reinzubringen. Tesla hingegen fest lässt seine FSD überall dort trainieren und dann fahren, wo Teslas heute fahren, von Menschen gesteuert. Und das ist viel, viel größer. Das ist die ganzen USA, das ist Kanada, das ist ganz Europa, ja, das ist in Asien. Und versuchen, das heißt, sie versuchen das alles auf einmal zu machen. Und das ist ein viel langsamerer Fortschritt, als wenn ich einmal ein paar Straßenzüge habe, dann mache ich das auf die halbe Stadt oder ein paar Bezirke oder bei Kieze und dann die ganze Stadt und dann außerhalb der Stadt gehe und dann eine weitere Stadt damit verschmelze. Das ist so dieser Ansatz, den man hier hat, ne? Dass ich mich so langsam vorwärts handle. Während Tesla geht so diesen langsamen Schritt, wo man überall alles gleichzeitig berücksichtigen muss. Und dann natürlich kommt es zu Ungenauigkeiten und mehr Kollisionen am Anfang, weil die Welt halt irrsinnig komplex ist. Und die Komplexität ich halt hier aufrechterhalte, indem ich sie überall gleichzeitig machen lasse. Nehmen wir die Wright-Brüder sehr, Orville und Wilbur Wright, ja, die zum ersten Mal geflogen sind. Das ist mehr oder weniger dieser Ansatz. Die haben nicht von Anfang an das Flugzeug gehabt, das 12 Stunden in der Luft sein kann und in 10 Kilometer Höhe fliegt und 500 Passagiere drinnen hat, sondern da ist einer drinnen gesessen, der von klapprigen Holzgestell geflogen ist und dann mit der Zeit damals 1908, als sie es zum ersten Mal öffentlich demonstriert haben in Le Mans, der ist der eine Bruder 3 Monate dort gewesen und hat das immer demonstriert und dabei hat er jedes Mal versucht, ein bisschen weiter zu fliegen oder höher zu fliegen, ja, und dann alle mitzunehmen und so ist das ausgereizt, das System. Und das sehen wir hier genauso. Aber Tesla eben, der Amerikaner sagen das Boiling the Ocean. Das ist, das kannst du nur machen, wenn du viel Ressourcen hast und wenn du einen langen Atem hast. So, und diese Zahlen werden mit der Zeit runtergehen, so wie wir es gesehen haben mit den Halluzinationen in der künstlichen Intelligenz. Ne? Man erinnert sich vor 3 Jahren, ne, was da noch für Blödsinn da hochgekommen ist. 3 Jahre später schaut das ganz anders aus. Ne? Es wird vielfach nutzbar, ja. Und man muss schon sehr genau suchen, bis man so Halluzinationen wieder findet. Und das ist genauso, wie das bei Tesla sein wird bei diesem Ansatz. Letztendlich, glaube ich, werden beide Gewinner. Und dann ist die Frage, ob das noch relevant ist, weil die Technologie selber so billig sein wird, auf die Elektronikpreise gehen immer runter, dass es wahrscheinlich wenig Unterschied machen wird, ob ich dann jetzt nur Kameras habe oder dann noch so ein Sensor-Set. Wahrscheinlich werden die nur Kameras, dann auch wird das integriert werden, das wird verschmelzen miteinander. Du hast dann halt den sichtbaren, unsichtbaren Bereich und Laser ist ja so ein unsichtbarer Bereich, wird verschmelzen einfach.
Jetzt haben wir über Waymo und Tesla gesprochen und unglaublich viel Geld hinter beiden Firmen. Wen gibt's denn da noch und siehst du, ich glaube, also das können ja eigentlich nur Firmen sein mit sehr viel Geld und Ressourcen zur Verfügung. Ist es so oder kenne ich vielleicht nur die anderen aus deutscher Sicht nicht und siehst du das als Problem? Weil oft sagt man ja, eigentlich möchte man Wettbewerb und gute Entwicklung für alle zu haben.
Ja. Zuerst einmal natürlich die Eisbrecher, also die am ersten weit vorankommen, sind die, die viel Geld haben. Ja. Ich bringe ein Beispiel, wir hatten 2019 noch in Kalifornien über 70 Unternehmen, die eine Lizenz hatten, autonome Autos auf öffentlichen Straßen zu testen. Die haben vom Department of Motor Vehicle diese Lizenz gehabt. Heute sind es nur mehr 30, nur mehr. auch China ist da sehr stark dran. Natürlich sind die chancenreichsten Player sind solche Leute, die tiefe Taschen haben. Also das ist ein Tesla, ein Waymo mit Google dahinter, ein Sux mit Amazon jetzt dahinter. Dass es nicht einfach ist, selbst wenn man viel Geld hat, hat sich bei Apple gezeigt. Ja, die haben sicher viel Kohle und haben es trotzdem nicht geschafft und dann aufgegeben. Aber dank dieser Fortschritte in diesen Entwicklungen und der Erfahrungen, die die Leute bei diesen Firmen sammeln, und dann selber eigene Unternehmen starten, also alleine Google hat wahrscheinlich 1-2 Dutzend Hersteller von autonomen Fahrzeugtechnologien jetzt geschaffen, wird es einfacher, so eine Technologie zu entwickeln. Speziell dann noch einmal, wenn du auf eine Nische gehst. Ein Waymo wird nicht hergehen und autonome Bagger machen, Baufahrzeuge oder vielleicht Erntefahrzeuge. Aber da gibt es andere Player, die sich da eine Nische machen oder einen Bus. Ja. Waymo hatte ja sogar LKW-autonome, aber das haben sie eingestellt. Und da gibt es andere wie Kodiak oder Aurora, ja, oder Gattic, die daran entwickeln und dort ihre Nische sehen. Und da sind andere Herausforderungen. Da geht es weniger um den Fahrkomfort für einen Passagier, für einen Menschen, den ich drinnen im Auto habe, sondern es geht darum, dass 40 Tonnen Last hier zuverlässig transportiert werden und die Physik berücksichtigt wird an der Stelle. Oder dass ein militärisches Fahrzeug autonom fährt. Ganz andere Anforderungen, die man da hat an die Technologie. Das heißt, es wird einfacher. Und dann sieht man auch bereits heute Firmen entstehen, die jetzt in Ländern sind, wie Indien, wo völlig andere Verkehrsverhältnisse sind, oder Afrika, wo völlig andere Verkehrsverhältnisse sind, wo man gar keine festen Straßen hat oft, wo der Verkehr verrückt ist, ja, wo die Kuh vors Auto läuft, oder das Känguru fürs Auto hüpft, ja, was man in Deutschland und in den USA eher selten hat. Ja. Und deshalb glaube ich, wird es einfach. Man braucht nicht mehr diese großen, tiefen Taschen. Und ab diesem Moment gibt es dann auch Möglichkeiten, völlig neue Fahrzeugtypen, die es bislang nicht gab, zu entwickeln. Also zum Beispiel die Lieferroboter, die auf vier Rädern oder sechs Rädern am Gehsteig fahren, am Bürgersteig. Oder der kühlschrankgroße Lieferwagen, der auf der Straße fährt. Oder der Aldi, der zu dir kommt. Der Schuhladen, der auf vier Rädern zu dir navigiert. Und du gehst rein und suchst dir die Schuhe aus und passt die an. Und da wir sehen es jetzt von einer Explosion, einer Evolution von neuen Fahrzeugtypen, Mobilitätsformen eigentlich, die kommen werden dank dieser Entwicklungen Elektromobilität, autonomes Fahren, künstliche Intelligenz, Graphic Processing Units, GPU, KI-Chips und das Wissen, das da zusammengesammelt wurde von Daten, von Weltmodellen, die man hat, von generativer künstlicher Intelligenz, dass ich mit diesen Fahrzeugen kommuniziere, mit diesen Mobilitätsformen kommuniziere. Du siehst also, da gibt es viele, viele Chancen jetzt und da muss man nicht diese großen tiefen Taschen und Geldreserven haben, um das machen zu können.
KI ist jetzt jünger in dieser riesigen Explosion, wie jetzt Waymo 2010 angefangen hat. Was denkst du, was diese rasante KI-Entwicklung für eine Auswirkung auf das autonome Fahren hat?
Wenn wir mal künstliche Intelligenz sprechen, was die meisten Leute im Hinterkopf haben, ist generative künstliche Intelligenz. Ja, also alles, was wir Sprachmodelle, Chatbots, OpenAI, ChatGPT, Claude, Gemini und so weiter kennen. Und das ist ja nur eine kleine Untergruppe von künstlicher Intelligenz. Was wir damit aber gekriegt haben, ist letztlich, wir haben nicht nur plötzlich die Datenzentren, wir haben nicht nur die GPUs, die ja sich unterscheiden von den CPUs, weil sie parallel rechnen. Wir haben Datensets, wir haben plötzlich Kontext zu vielen dieser Sachen. Also sprich ein Automobil, da musste Google damals noch selber kategorisieren, okay, das ist ein Rollstuhlfahrer, das ist ein Motorrad, das ist ein Auto, das ist ein Baum. Heute kommen diese Modelle kommen schon damit, dass man kann sehr viel rascher aufsetzen auf dem Ganzen. Das heißt, auch der Kontext, nämlich dass ein Apfel etwas für einen Menschen Essbares ist und nicht nur etwas, was diese Härte hat, dass der Roboter sie angreift. Ja, oder ich kann über das Styropor mit dem Auto drüber fahren, ohne Ängste zu haben, aber über den Balken nicht. Ja. Und da hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Da ist eine Explosion an Entwicklungen, eine kambrische Explosion an Anwendungen, an Leuten, an Technologien, die da entstanden sind, dass es immer schneller ist, immer kleiner ist, immer mehr Daten, immer besser. Und das ist ein riesiger Vorteil jetzt natürlich für diese sogenannte physische KI. Physische KI ist jetzt, wo sie einen Körper kriegt. Und das ist ein Körper wie ein autonomes Auto oder eben eine Drohne, eine Maschine oder eben ein humanoider Roboter, der unser Leben macht. Und das, glaube ich, beschleunigt sich alles, weil auch der humanoide Roboter davon profitieren, wie die Elektromobilität, Batteriekapazitäten erhöhen konnte, dass man austauschen kann, das leichter, dass die weniger brennbar sind vielleicht, ja, dass man jetzt auch einmal die billigen Elektromotoren hat, weil sie in großer Stückzahl gebraucht werden, dass man auch in die entsprechenden die Software dazu hat, Open Source Software, die entstanden ist. Und damit ist das so ein Beschleunigungszirkel, weil überall etwas besser geworden ist, kann man halt solche Sachen machen, die vorher nicht der Fall waren. Künstliche Intelligenz ist ja so ein Beispiel. Man wusste es nicht. Man hat es vermutet, ja, dass ein neuronales Netzwerk Dinge besser erkennen kann als die anderen Ansätze, die deterministischen Ansätze. Mhm. Also Katze. Ja. Wie beschreibe ich eine Katze? Ich kann hergehen und das deterministisch beschreiben, also Schnurrbarthaare, ja. Hat er Hunde auf. Ja, dann hat es aber diese Ohren, dieses Fell. Ja, aber das hat er Tiger auch. Ja. Und dann sieht man schon, man kommt in Millionen von Entscheidungsästeln in seinem Entscheidungsbaum. Und dann aber hat man noch gar nicht die Katze erfasst, die einfach nur liegt, die man nur zur Hälfte sieht, die hinter einer Ecke hervorschaut. Und deterministische Modelle stoßen an ihre Grenzen. Dann haben wir nur die Katze erkannt damit, aber nicht einen Hund, ja, nicht einen Waschbären, keinen Bären, keine Giraffe. Mit aber einem neuronalen Netzwerk geht das. Nur hatte man bis zu diesem Zeitpunkt weder die Rechenkapazität noch die Datenmengen, um das zu trainieren, noch die Geschwindigkeiten, dass man das in einer vernünftigen Zeit berechnen kann. Ne? Und dann ist es passiert, 2015, 2016, mit dem ImageNet, das die Fei-Fei Li, heute Professorin an Stanford University, das als Wettbewerb rausgegeben hat. Dann haben sie begonnen, eben das AlexNet zu programmieren, das eben ein neuronales Netzwerk zum ersten Mal verwendet hat. Und dann war das so viel besser in der Erkennung von Objekten auf Bildern, das war ein Quantensprung, dass sich alle auf das gestürzt hat. Und das hat deshalb dann funktioniert, weil all die anderen Rahmenbedingungen da waren, dass man das machen konnte. Und wir sehen das jetzt eben, dass diese Rahmenbedingungen offensichtlich für das autonome Fahren, für eben humanoide Roboter, für Drohnen und andere Objekte jetzt plötzlich da sind, die uns das erlauben, da einen Innovationsschub hineinzukriegen, den wir, glaube ich, in der Menschheit so noch nicht gesehen haben.
In Europa geht die Gesetzgebung ja im Moment davon aus, dass ich ein Fahrzeug prüfen und freigeben kann, wenn ich nachvollziehen kann, was das denn da macht. Jetzt gehe ich aber tendenziell ja weg von deterministischen Modellen hin zu einer gegebenenfalls kompletten Blackbox-KI, die in einem Extremfall vielleicht einen Eingang hat, irgendwelche Sensordaten oder Telemetriedaten, Blackbox KI und dann nur noch Geschwindigkeit und Lenkung steuert.
Ja.
Was mache ich denn dann?
Und das ist nichts Neues. Wir gehen von einem deterministischen auf ein stochastisches System. Ich bin selber Chemiker. Ich bin promovierter Chemiker, Chemieingenieur. Mhm. Und in der Chemie gibt es, wenn man auf die Atome runtergeht, das Bohrsche Atommodell. Das sagt, wir haben einen Kern mit Protonen und Neutronen drinnen und wir haben dann die Elektronen, die um Orbitale herum sind. Was ist ein Orbital? Ein Orbital wird beschrieben als etwas, wo sich mit 95% Wahrscheinlichkeit das Elektron aufhält in dem Moment. Die anderen 5% haben wir keine Ahnung, wo es ist. Das kann knapp außerhalb sein, das kann aber auch 100 Millionen Lichtjahre weg sein. Ja, wir wissen es nicht. Wir hatten die Newton'sche Mechanik. Ja, ich drücke den Hebel hier runter und dort bewegt sich was. Das war ein mechanisches System, ein deterministisches System. Wir wussten genau, was passiert. Und dann haben wir gemerkt, an gewissen Randbedingungen, ja, extremen Situationen reicht es nicht mehr aus, dieses Modell. Ne? Und jetzt reden wir von Quantenmechanik und so, und das sind stochastische Modelle, also mit Wahrscheinlichkeiten. In der Medizintechnik haben wir das ja genauso. Ne? Eine Impfung funktioniert nicht zu 100%. Die funktioniert zu 95, 75, 80%. Das heißt, es gibt immer dann Fälle, wo eine Nebenwirkung ist. Ne? Auf jedem Arzneimittel steht dann für Nebenwirkungen, bla bla bla, fragen Sie einen Arzt oder einen Apotheker. Und das nehmen wir hin. Da ist die Rechtsprechung ganz klar auch hier. Ist das etwas, eine Nebenwirkung, die hier passiert? Ist das etwas, was wir hätten vorher wissen müssen? Hätten wir das testen können mit entsprechendem vernünftigen Aufwand, wie es Stand der Technik ist, oder ist es etwas, was nicht vorhersehbar war? Ja, und damit auch die Haftungsfrage haben. Jetzt gehen wir von den mechanischen Sachen im Auto, ja, hier links nach rechts drehen, oder das ist der Fahrer, der den Fehler gemacht hat. Jetzt zu einem stochastischen System, wo Wahrscheinlichkeiten sind. Eine KI basiert auf Wahrscheinlichkeiten, ja. Und wenn es zu einem Unfall kommt, ist die Frage, dann hätten wir das mit entsprechend vernünftigen Aufwand an Testen, Stand der Technik, der heute da ist, herausfinden können vorher. Wenn wir nach dem heutigen Stand gehen, wie man heute Sicherheit gerade in Europa auch betrachtet und herangeht und das umgelegt hätte auf 1900, als das erste Flugzeug da war, hätten wir heute noch kein Flugzeug, weil wir wollen 100% sicherstellen, dass es zu keinem Absturz kommt. Und das werden wir nie haben. Das haben wir weder beim deterministischen noch beim stochastischen Ansatz. Wir können aber herausfinden, wie können wir das minimieren. Ja? Und gerade auch im Flugzeugbau haben wir gesehen, ja, über die Jahrzehnte oder jetzt über ein Jahrhundert hinweg, dass wir mit jedem Unfall gelernt haben und die Flugzeuge besser geworden sind, dass heute Flugzeugabstürze eigentlich fast nicht mehr passieren im Linienbetrieb. Ja, es ist eines der sichersten Verkehrsmittel. Im deterministischen System, nämlich Auto, auf der Autobahn, nehmen wir nach wie vor hin, dass mehr Menschen dort sterben, als beim Flugzeug. 2.500 Tote, habe ich schon gesagt, jedes Jahr in Deutschland. Jetzt überlege man sich das mal. Das ist so, als ob alle 2 Wochen in Deutschland ein Flieger mit 100 Menschen an Bord abstürzt. Na, da wäre die Hölle los. Ne? Da wäre die Hölle los in den Medien. Ja? Ja. Automobile, ja. Automobilen, ja, das ist halt so, der Mensch macht halt Fehler. Ne? Er hat halt ein bisschen Tee getrunken. Ja, das, naja, so. Und dann kommt hier noch einmal dazu, dass es hier zu dem Survivor Bias kommt. Nämlich, es gibt nur die Position des Überlebenden. Ne? Da ist man vors Auto gesprungen plötzlich. Na, dass du zu schnell unterwegs warst und ihn umgefahren hast, ne, das kann der andere nicht mehr sagen, weil er ist jetzt tot. Ne? Es ist deine Aussage gegen seine, die es nicht gibt. Ne?
Ja, so, ja.
Warum kommen diese Fragen jetzt bei den autonomen Autos so hoch? Wenn wir etwas kennen, mit dem wir ständig zu tun haben und konfrontiert sind, dann kennen wir auch das Risiko so ein bisschen. Ja? Das heißt, wir akzeptieren das, wir wissen irgendwie, auch wenn diese Technologie schlechter ist, ja, wenn wir es eigentlich nicht akzeptieren sollten, aber wir sind daran gewohnt. Wenn jetzt aber eine neue Technologie kommt, die kennt man nicht, da weiß man noch gar nicht, was die Vorteile sind von der. Ja? Bei Autos weiß man das heute schon, ich kann damit fahren, ja, und dann gibt es halt Unfälle. Bei autonomen Autos, ja, wie funktioniert das genau und ist das wirklich und das heißt, man kennt das Risiko und die Gefahren nicht, kann das nicht einschätzen und dann überreagiert man an der Stelle. Man hat Angst. Es ist wie vor einer Frucht, vor der man sitzt, die man nicht kennt. Man zögert. Ne? Auch wenn die vielleicht viel besser schmeckt als die Früchte, die man sonst kennt.
Ne? Okay, jetzt angenommen, jetzt kommt jemand von der EU-Kommission, macht einen Urlaub hier in Silicon Valley und ist jetzt zufällig so in die Gesetzgebung involviert und denkt sich, ich sehe hier diese niedrigen Unfallquoten, aber das ist ja unrealistisch, dass wir unser System in Europa einfach auf den Kopf drehen. Wir haben halt momentan dieses Konzept, Nachweise nach, dass du sicher bist, dann darfst du auf die Straße. Aber irgendwie scheint sich das hier die Katze in den Schwanz zu beißen. Herr Herger, wie machen wir das denn, dass wir das trotzdem hinkriegen?
Die Herausforderung ist, dass in der Europäischen Union ein Precautionary Principle vorherrscht. Man hat das gesehen damals bei der Covid-Pandemie. Ja, die Amerikaner und auch die Israelis damals haben Geld auf das Problem geschmissen. Das heißt, als es darum ging, wir haben jetzt den Impfstoff, haben die Amerikaner sofort Geld genommen und Beträge auf das hingeschmissen. Okay, Pfizer, BioNTech, Moderna, hier habt ihr die hunderte Millionen, die Milliarden, dass ihr uns jetzt diese Impfstoffe bringen könnt, auch wenn wir jetzt, die klinischen Tests sind sehr gut und so weiter, aber es gibt immer noch, aber hier habt ihr das einmal. Baut einmal die Straßen auf, dass ihr das produzieren könnt, den Impfstoff. Israel hat es genauso gemacht, den Premiumpreise gezahlt, dass sie den Impfstoff haben. In Europa sitzt jeder kleine Beamte in seinem Land, ja, ist verantwortlich für 10 Millionen Euro oder 100 Millionen Euro. Und dann haben sie ewig diskutiert, dass sie sicherstellen, dass die nicht zu viel versprochen haben und dass sie diese Mengen an Impfstoffen machen können. Und wenn sie es nicht schaffen, am Ende des Jahres so und so viele Dosen zu haben, dann gibt es eine Penale und die können es, weil die denken, ich habe meine 10 Millionen, ich habe meine 100 Millionen, bin da verantwortlich. Und wenn da was schief geht, dann kriege ich eine am Deckel. Damit konnten die Firmen aber nicht investieren, um die Impfstoffe herzustellen. Die mussten warten, bis das so genehmigt ist, weil sie wollen, habe das unternehmerische Risiko, das sie da tragen, und konnten dann erst loslegen. Das heißt, die USA haben schon viel früher die Impfstoffe gehabt als die Europäische Union aufgrund dieser Tatsache. Das hat bedeutet aber für Europa, dass durch den Lockdown hunderte Milliarden an Geschäftstätigkeit verloren gegangen sind, weil da irgendein Beamter hier und da und dort seine 10 oder 100 Millionen da sicherstellen wollte, dass er die nicht verliert und einen Deckel kriegt. Das heißt, dieses Precautionary Principle hat sich nicht nur auf der EU-Ebene, sondern jeder kleine Beamte, jeder kleine Verantwortliche hat Angst davor, dass er irgendwie verkackt. Und dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Und in einer Gesellschaft, die dann vielleicht auch noch einmal gleich zum Blame Game tendiert, also Schuldige sucht, anstelle das als notwendigen Kollateralschaden sieht, die kann halt nicht schnell reagieren auf solche Dinge. Deshalb sind hier Entscheidungsstrukturen notwendig. Wenn du 27 EU-Länder hast, wo jeder noch irgendwie mitreden muss und mitbestimmen muss, ja, das kommt in Standardsituationen ist es okay, aber dann, wenn es um Innovation geht, dann, wenn es um eine Krise geht, dann lähmt man sich selbst. Das sieht man auch bei vielen Unternehmen. Wenn du gründergeführte Unternehmen hast versus managementgeführte Unternehmen, gründergeführte Unternehmen wie ein Google, ja, ein Tesla, damals noch ein Apple, die können viel rascher reagieren auf Sachen, weil da der Gründer noch da drinnen sitzt und der die Entscheidung macht. Und einfach das ganze Ruder herumdreht und auch diese großen, riskanten, forschen Entscheidungen treffen kann. Währenddem du jetzt bei heimischen Unternehmen, die alle älter als 100 Jahre sind, ja, viele von denen, die großen Unternehmen, hast du Manager drinnen. Das sind keine Unternehmen. Die Unternehmer stecken mit ihrer eigenen Haut da drinnen, mit ihrem eigenen Geld. Manager sind nicht an die Position CEO oder Vorstand gekommen, weil sie das meiste Risiko in der Vergangenheit auf sich genommen haben. Nein, die haben sich immer am besten durchgewurstelt. Ja? Ist nie zu schlecht, nie zu gut gewesen. Die werden sich nicht ändern und plötzlich große Risiken auf sich nehmen. Wir haben also keine Entscheidungsstrukturen an der Stelle, die rasch genug auf solche Sachen reagieren können. Ja? Wir lähmen uns mit dieser Angst, weil wir die Angst haben, weil wir so erfolgreich waren in der Vergangenheit, dass wir zu viel Besitzstand angehäuft haben. Jetzt sind wir zu den Besitzstandsverwahrern geworden und haben Angst, diesen zu verlieren. Während die Leute, gegen die wir im Wettbewerb stehen, Silicon Valley, Israel, China, die sind hungrig, die haben nichts zu verlieren. Ja, sind Pionierskulturen, die Chancen auf sich nehmen. Ne? Deshalb nehmen sie das Risiko auf sich. Natürlich gehen auch viele unter, ja. Aber wenn ich es nicht probiere, komme ich nie aus meiner Misere raus. Ja, ich muss das probieren, um raufzukommen. Das war bei uns im 1900er Fall. Da konnte man nur gewinnen, wenn man was gemacht hat. Und jetzt aber können wir zu viel verlieren, wenn wir was machen. Und das ist die Angst, die uns lähmt.
Okay, das heißt, wir sind in Europa eigentlich verloren. Nein, oder verloren. Was wäre jetzt dieser Hebel? Was wäre der Hebel, wo du sagst, mach doch dies, dann wird dieser Weg geebnet.
Ja. Ja, verloren ist das, ich glaube, das falsche Wort. Ja, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass die Leute das einmal erkennen. Wir kennen das ja gar nicht. Ja, ich glaube, es ist ja meine Aufgabe, ist ein bisschen auch darauf hinzuweisen, was ist Mindset, was bedeutet. Und wir hätten genug Reserven, genug Ressourcen, um das zu machen. Wir sind nicht ärmer als die USA. Ja, wir haben das. Aber die Rahmenbedingungen, in denen wir operieren, sind halt die uns lähmen, die uns zurückhalten. Beispiel, ich habe hat ja ein deutsches Robotikunternehmen, Neuro Robotics, das sitzt in Metzingen, da in Baden-Württemberg, einer der führenden Robotikunternehmen, humanoide Roboter stellen die her, 1 Milliarde Euro aufgestellt an Venture-Kapital. Also so wie du gerade erzählt hast, Wave hat 1,2 Milliarden aufgestellt. Die haben 1 Milliarde aufgestellt bei einer Bewertung von 4 Milliarden Euro. Ja, das heißt, die haben so viele Anteile vergeben, dass man ausrechnen kann, okay, ist 4 Milliarden wert. Ne? Also 25% haben sie an Anteilen vergeben am Unternehmen. Vier Monate vorher hat ein Silicon Valley Unternehmen auch 1 Milliarde aufgestellt, also 1 Milliarde Dollar, ne? Also ungefähr ähnliche Größenordnung. Aber die sind bewertet mit 39 Milliarden. Also umgerechnet im Wechselkurs ist so 8,5-fache. Und sie mögen zwar vielleicht ein bisschen technisch weiter sein, aber die haben fast dieselben Betrag aufgestellt, sind aber mehr als das 8-fache wert. Und sind aber beide sozusagen an der Vorfront, die würde ich unter die Top 10 von den 160 Firmen zählen, die ich kenne, die humanoide Roboter herstellen, da würde man sich erwarten, dass eine ähnliche Bewertung. Wie kommt es zu diesem Unterschied? Also die Amerikaner selber haben wahrscheinlich oft nur so 3%, 4% ihrer Anteile vergeben. Das heißt, der Unternehmer, der Gründer, hat dort wesentlich länger über die nächsten mehreren Finanzierungsrunden immer noch die Mehrheit am Unternehmen. Währenddem der deutsche Unternehmer hier das sehr rasch verliert. Da hat es zu viele Leute, die mitreden. Ja, die Angst haben, dass was schiefgehen kann. Das heißt, der deutsche Gründer kann dann gar nicht diese bei seiner neuen Technologie notwendigen Richtungswechsel machen oder Entscheidungen treffen, die riskant scheinen, als der amerikanische Hersteller, als der amerikanische Gründer. Er verliert zu rasch dann auch die Mehrheit an seinem Unternehmen. Wenn er jetzt wieder einen Kapitalbedarf hat, und das hat man einfach bei Hardware sehr viel, man braucht sehr, sehr viel Geld, dann kann er nachher gar nicht mehr so viel Geld aufstellen, weil er schon so viele Anteile vergeben hat, dass er dann nachher die Mehrheit verliert und nicht mehr das Reden Sagen hat im Unternehmen. Das heißt, er wird dann sozusagen zum Angestellten des Unternehmens. Und da sieht man schon einmal, der Kapitalmarkt hier ist ein ganz anderer. Und warum auch? Weil die Investoren hier auf der einen Seite zu wenig Exit-Möglichkeiten haben. Das heißt, die Chancen, die Möglichkeiten, an die Börse zu gehen mit neuen Unternehmen, sind sehr gering. Wir haben nicht einmal einen neuen Markt. Oder dass es akquiriert wird, ist in Europa auch eher weniger der Fall, weil Unternehmen, europäische Unternehmen weniger dazu tendieren, jemanden zu akquirieren von außen. Das kommt nicht von uns, ja. Das ist andere. Das machen wir lieber selber, weil wir machen es besser. Ja, das ist so die Attitüde. Während in den USA hat man einen viel größeren Markt, wo Leute sofort, Firmen sofort, ich meine, ein Google kauft mehrere hundert Firmen im Jahr. Ja, die sind auch bereit, massiv Geld auszugeben. Der Peter Steinberger mit OpenClaw, der hat offensichtlich ein Gehaltspaket von $1 Milliarde jetzt gekriegt bei OpenAI. Oder die Investitionen in künstliche Intelligenz. Ja, die USA haben letztes Jahr, diese großen Tech-Firmen haben zusammen 500-600 Milliarden investiert. Umgerechnet auf Europa oder auf Deutschland dann, ja, müssten wir selber $125 Milliarden ausgegeben haben, um KI-Infrastruktur zu bauen. Haben wir es gemacht? Ich glaube, wenn wir auf 10 oder 12 Milliarden gekommen sind in Deutschland, ja, ist das viel. Und das kannst du nur machen, wenn du wirklich ganz vorne mit dabei bist, wenn du ein Gründer bist, der mit Skin in the Game da ist, geht um sein Ding und der wirklich auch das gewinnen will und der nicht einmal darstellt, jetzt warte ich einmal, ob das nicht der Hype ist, der jetzt wieder vergehen muss, ne? Sondern die Leute schmeißen wirklich Ressourcen drauf und so gewinnt man das Game. Und wenn wir uns anschauen, die letzten 30, 40 Jahre, die großen Technologietrends, die es gegeben hat, denken wir nur an das Internet selber, ja, denken wir an mobile Geräte, ja, Handys, Smartphones, denken wir an künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, Chips, GPUs, ja, Krypto. Und du fragst dich dann, welches europäische Unternehmen ist da unter den Top 5 und treibt das, da fällt dir kein einziges Unternehmen ein. Wir müssen das aber, damit wir besser werden, also wir sind ja nicht dumm, ne? Wir sehen ja die Leute, die hier im Silicon Valley sind oder nach China gehen und dort ihr Glück versuchen. Wir müssen wirklich hier mal das erkennen, woran es liegt und rangehen. Leider helfen auch die deutschen Medien beispielsweise nicht. Ne? Schau dir an, Spiegelcover letzte Woche. Ja? Tödliche Intelligenz. Ne? Geht's über künstliche Intelligenz, die zum Töten gebaut wird mit Terminator. Ne, das verkauft sich natürlich super. Ne? Aber dass man dann schreibt, welche Vorteile, welche guten Sachen macht die KI, das verkauft sich nicht gut. Das Handelsblatt, anderes Beispiel. KI-Blase. Ja? Wenn du Sentimentanalyse über die eigenen Erfahrungen der Handelsblatt-Journalisten der Beiträge drüber laufen lässt, dann merkst du, dass sie 60-90% sagt, die Sentimentanalyse ist negativ über KI gesprochen worden. Das ist, es geht nicht, dass man kritisch gesprochen wird, es wird negativ gesprochen, ja. Und sie sehen sich aber selber als die Positiven. Der Peter Steinberger, habe ich gerade erzählt, der OpenClaw gemacht hat. Das ist dieses agentische KI, wo er ein Open Source Framework gemacht hat, wo man sehr rasch solche KI-Agenten bauen kann. War in der österreichischen Nachrichtensendung Zeit im Bild 2, ZIP 2, Armin Wolf. Und der hat nur gefragt, was alles schiefgehen kann. Ja, bedeutet das, dass es jetzt Probleme geben kann oder dass es keine Reisebüros mehr gibt? Der hat aber nicht gefragt, zum Beispiel, was ist das Problem, dass wir das nicht hier in Europa machen können und Sie gehen jetzt in die USA? Also er hat selber gesagt, er stellt kritische Fragen. Ja, aber er stellt die falschen kritischen Fragen. Er stellt die kritischen Fragen, die Angst vor der Technologie reflektieren. Und dann bist du in einem Kulturraum, im Deutschsprachigen, und ich bin Ingenieur, wo wir davon reden, wir sind die Dichterdenker und die haben die besten Ingenieure der Welt. Und wir haben Technologieunternehmen, ja, die Mercedes, die Volkswagen und die Bosch und die Siemens und wir sind da ganz vorne mit dabei und BioNTech, ja. Und wir wollen allen unsere eigene Technologie vertickern, ja. Aber plötzlich haben wir Angst davor, Technologie von anderen Leuten zu verwenden und zu verstehen, ja. Und da habe ich das Gefühl, da stimmt was nicht in diesem Land, in dieser Kultur mehr. Warum ich das auch sage, ist, wir gehen ja nicht dran, um Technologie zu bauen, dass wir die Welt schlechter machen. Ne? Der Grund, warum wir diesen Podcast heute machen können, ist Technologie. Vielleicht wären wir beide gar nicht mehr im Leben ohne Technologie, ne? Weil wir hätten nicht die Kinderschutzimpfungen gekriegt. Ja? Wir hätten irgendwie verseuchte Lebensmittel gegessen, die dank der Kühlkette, wegen fehlender Kühlkette nicht da wäre. Wir wären also gar nicht so alt geworden, wie wir heute sind. Ne? Wir sitzen jetzt hier in zwei Kontinenten, ja, in einem schön beleuchteten, warmen, sicheren Raum. Hinter uns ist kein Bär oder Tiger, der uns bedroht. Wir sitzen nicht in der Kälte. Wir sitzen jetzt hier im März 2026. Ne? Die Temperaturen sind noch ein bisschen fröstelnd, ne? Und philosophieren darüber, wie schlecht Technologie für die Menschheit ist. In der Vergangenheit wären wir gar nicht so alt geworden, ne, im Schnitt. Und da stimmt was am Mindset nicht. Ne? Das heißt, also wir müssen wieder zurückkommen auf das Ganze. Das heißt nicht, dass wir die Risiken und Gefahren vernachlässigen. Das machen auch die Amerikaner nicht. Aber wenn wir zu sehr an Risiken und Gefahren denken von Anfang an, dann entwickeln wir die Technologie nie weiter. Weil dann haben wir zu sehr Angst und es stellt sich, dann packen wir es gar nicht an. Und meistens stellt sich dann heraus, dass viele dieser Risiken und Ängste, die wir vorher hatten, gar nicht zutreffen. Es gibt andere. Ich habe das schon erzählt, im Waymo zum ersten Mal sitzen Leute mal, kann ich da aussteigen? Und was ist, wenn er das nicht sieht und wer den? Und dann sitzt man zum ersten Mal drinnen, dann guckt man nachher raus und diese Fragen sind beantwortet. Das ist sicher die Technologie. Die Frage ist, warum haben wir das nicht? Mhm. Und je mehr Leute das verstehen, und ich sehe auch hier die Möglichkeiten jetzt, viele Leute werden jetzt offener dem, es gibt ganze Communities, die Startup-Szenen überall, das ist viel anders, als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Wir haben auch mehr Venture-Kapital jetzt in Europa, also immer mehr Leute, das dauert, nimmt halt seine Zeit. Und wenn wir es schaffen, dann auch noch von der Behördenseite, diese überbordenden Regulierungen wegzukriegen und mehr offener zu sein, also auch das zu verstehen, wie was nicht ausdrücklich verboten ist, ist erlaubt einmal. Ne? Und es ist ja umgekehrt, alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten. Das müssen wir kippen.
Wo glaubst du denn, sind wir in 5 oder 10 Jahren? In Deutschland, in Europa, in USA, China?
Meinst du jetzt mit autonomem Fahren?
Beim autonomen Fahren, ja.
Ich habe das Buch 2017 geschrieben, Der letzte führerische Neuling ist bereits geboren, wo ich über Elektrofahrzeuge, elektrisches Fahren und autonomes Fahren gesprochen habe. Das heißt, ein Kind, das damals geboren ist, ist heute 9 Jahre alt. Mhm. Ja, bis es den Führerschein machen kann, ich vergehe noch mal 7 bis 8 Jahre, je nachdem, wo du wohnst. Ja. Und wir sehen jetzt Robotaxi-Flotten in den USA und in China im kommerziellen Betrieb fahrerlos. 450.000 Fahrten macht Waymo heute fahrerlos kommerziell jede Woche. Das sind 10 Metropolregionen. Dieses Jahr, Ende dieses Jahres, werden sie wahrscheinlich 20 bis 25 Metropolregionen in den USA mit Robotaxis abdecken. Wahrscheinlich auch London wird im Herbst dann live gehen. Und das ist jetzt nur mein Skalierungsproblem. Technologie funktioniert. Und in China ähnlich. Da haben wir gleich mehrere Hersteller auch in den USA kommen. Es sind auch einige, die bereits bereitstehen, Gewerbefuß loszulegen, wie Zoox beispielsweise, Robotaxis von Tesla. Ich habe schon gesagt, für uns ist es heute bereits normal, Waymos in San Francisco und San Francisco Bay Area zu verwenden. Unsere Vergangenheit ist eure Zukunft, sozusagen. Ja. Das heißt, 2035 wird es auch völlig normal sein. Ich würde sagen sogar, dass wir da ab diesem Zeitpunkt rechnen können, dass die Mehrzahl der geleisteten Kilometer dann in der westlichen Welt schon von autonomen Fahrzeugen abgedeckt wird. Und das sage ich einmal so, immer so stochastisch plus minus ein paar Jahre. Ja? Speziell dann, wenn wir dann auf mal die Daten schauen. Also wenn wir dann sehen, beispielsweise nehmen wir München oder Hamburg oder so, völlig unterschiedliche Städte. Und wir sagen, autonome Autos dürfen wir mal im Stadtgebiet fahren, und zwar in beschränkten paar Stadtteile. Und dann kommt die Entscheidung, in diesem Stadtteil, zum Beispiel in München Innenstadt, dürfen nur mehr autonome Autos fahren. Oder Autos, die einen autonomen Fahrmodus haben. Nur mehr in diesem Fahrmodus dürfen die dort rein. Und dann vergleicht man das nach einiger Zeit mit den Unfällen und Toten und Verletzten, wo die autonomen Autos fahren, versus der anderen Stadtteile, wo alle anderen fahren, dann werden wir wahrscheinlich sehr rasch sehen, wie viel sicherer sie sind. Und dann wird der Druck aus der Bevölkerung zu groß werden, nämlich vor allem die Leute, die Menschen verloren haben oder angefahren worden sind. Man sagt, wir haben den Stand der Technologie, wieso haben wir das noch nicht? Dann wird es unethisch sein, unmoralisch für jeden Politiker, für jede Politikerin, für jeden Regulator, dass sie nicht möglichst rasch dazu die Technologie überall anders einführen. Das heißt, das ist normalerweise eine S-Kurve. Am Anfang geht's langsam und dann geht das auf einmal sehr, sehr schnell. Wenn die Technologie da ist, gibt es keinen Grund mehr, warum man sie nicht einsetzt. Und das sind immer so Phasen, gerade bei Automobilen, glaube ich, sind das so immer so 12, 15 Jahre, bis halt so die ganze Flotte ausgetauscht ist im Land. Damit können wir rechnen, dass wir 2040 wahrscheinlich 90% des Verkehrs autonom haben werden in Deutschland.
In meinem letzten Interview mit dem Till Stegemann, da hatten wir eine ähnliche Einschätzung. In diesem Jahr 2026 gibt es über rund 160 offizielle Erprobungsgenehmigungen mit autonomen Fahrzeugen in Deutschland und wir rechnen beide damit, dass 27 die ersten regulären Genehmigungen in Deutschland für autonomes Fahrbetriebe da sind. Und seine Einschätzung
Fahrerlos oder mit Sicherheitsfahrer?
Fahrerlos. Also fahrerlos, genau. Und seine Einschätzung war auch die, weil er eben ÖPNV-Unternehmen berät in diese Richtung, dass wenn der erste Mal da ist und eine reguläre Genehmigung hat, und diese ganzen Fragen, in denen die ich auch mit Gremien involviert bin, wie machen wir das, Mobilfunkabdeckung, wie machen wir einen Tunnel, wenn die mal beantwortet sind mit dem ersten Projekt, vielleicht noch mit dem zweiten Projekt, dass es dann so einen Pinguin-Effekt gibt, wo ganz viele, die so Betreiber, ein Konzept eigentlich da haben, aber sich noch unsicher waren und die dann sehen, ach, die haben die Fragen gelöst, jetzt machen wir los. Mhm. Weil wir haben über 160, vielleicht ist die Zahl auch schon völlig veraltet zum Zeitpunkt jetzt, von offiziellen Level 4 Erprobungsprojekten in Deutschland.
Du hast absolut recht. Ja, es gibt sehr, sehr viele Erprobungsfahrten und der erste, der mal da durchgeht, der hat es am härtesten, aber der macht den Weg frei für alle anderen. Ja, und damit geht das schneller. Dann werden wir plötzlich Dutzende sehen, die auch das machen können. Das andere, auf was ich hinweisen möchte, ist, wir als Hochtechnologieland, dass wir uns sehen und dass wir sind, müssen auch schauen, von wem stammt diese Technologie. Dann werden wir sehr rasch sehen, dass kaum eine dieser Technologien von einem deutschen Unternehmen stammt. Ja, wenn wir uns anschauen, ein Moja beispielsweise oder ein Projekt Kira, dann kommt die Selbstfahrtechnologie immer von israelischen und amerikanischen Unternehmen. Oder man gibt sogar Technologien auf, ne, wie das Cariad bei Volkswagen oder jetzt sowohl BMW als auch Mercedes haben die Level 3 System aufgegeben, ja, weil das der falsche Ansatz einfach war, um auf Level 4 oder Level 5 vielleicht nochmal zu kommen. Und das sehe ich als das größere Problem, dass wir hier, trotzdem wir Pioniere waren, Mercedes hat in den Mitte der 80er Jahren das Projekt Prometheus gehabt, autonomes Fahren, wo sie tatsächlich sehr viel Erfolg hatten, allerdings damals die Technologie bei Weitem nicht so weit war, dass man das sinnvoll einsetzen konnte. Und jetzt aber halt chinesische und amerikanische Hersteller oder israelische Hersteller dominieren. Ja. Und das sehe ich als Problem für unsere Industrie an der Stelle, wenn wir konkret über die Automobilindustrie reden. Ne. Wir werden dann einfach nur mehr zu Zulieferern für die Hardware, aber nicht mehr für die Software. Und kontrollieren das nicht. Und die Frage ist dann auch immer, sollten wir das nicht? Man kann sich nicht unbedingt auf die Technologie von diesen Leuten verlassen. Ja, man muss das selber machen. Und was können wir da tun? Was müssen wir da tun? Hinzukommen. Aber es wird sich jetzt beschleunigen. Ja? Tesla FSD. FSD wird jetzt in Deutschland zum Beispiel oder in einigen anderen europäischen Ländern wird sie vorgeführt. Du kannst dich anmelden, dass du eine Demonstrationsfahrt mit der FSD, Full Self-Driving, also dem Selbstfahrsystem, mitmachen kannst. Und meine LinkedIn-Social-Media-Feeds sind voll mit Leuten, die bislang keinerlei Erfahrung damit hatten. Aber vielleicht eine Meinung hatten und meinten, das wird nichts. Und dann sitzen sie drinnen und sind völlig geflasht. Und dann ist die Diskussionsgrundlage eine völlig andere plötzlich. Ja, also wie schon gesagt, die Leute, die ich mitnehme, haben nachher völlig andere Fragen und ein Verständnis davon als hier. Und ich denke, sobald die ersten von diesen 160 Firmen oder Projekten, die da unterwegs sind, auch fahrerlos fahren und die Leute das miterleben, ändert sich die Diskussion komplett. Leider, glaube ich, wird es eben nicht eine europäische Firma sein, die hier Level 4 fahrerlos kommerziell fahren wird. Das werden chinesische und amerikanische Firmen sein oder eben Mobileye, die israelische Firma, die das zum ersten Mal machen. Ich denke, dass kein einziger deutscher Hersteller aktuell vor 2030 es schaffen wird, fahrerlos sein Fahrzeug auf die Straße zu bringen. Ne?
Das werden wir dann sehen. Wenn wir jetzt kurz davor.
Ich hoffe, ich liege falsch. Ich hoffe, ich liege falsch und dass das früher der Fall sein wird.
Wenn wir es tatsächlich schaffen, nächstes Jahr, also wir Deutschen in Anführungsstrichen, es schaffen, nächstes Jahr in so einen genehmigten Regelbetrieb zu kommen mit einem oder mehrerer erster Projekte. Was glaubst du von dir aus der Zukunft gesehen? Was sind die Dinge, die wir so als Erste lernen werden?
Was wir als Erste lernen werden, das ist die Frage wer wie jetzt ist. Ja? Ist das der Regulator? Sind es die Behörden?
Welche Erkenntnisse werden wir sammeln?
Welche Erkenntnisse?
Eines
der größten Dinge wird sein, wir werden erkennen, wie sehr wir falsch gelegen sind mit unseren Meinungen zu dem, weil immer noch, es wird unmöglich sein, es wird nicht funktionieren, das Technologie wird selbstverständlich sein. Kinder, die uns noch erzählen werden, hören in 20 Jahren, oh, ich bin auch selber Auto gefahren, ist so wie die Geschichten, die ich gehört habe, ja, wir hatten noch keinen Fernseher damals. Ne? Das Leben konnte man sich gar nicht vorstellen. Ja, Papa, was hast du für ein Leben gehabt? Das war ja super gefährlich. Ja, du bist noch selber da Auto gefahren auf der deutschen Autobahn mit 240 km/h oder 200 km/h. Ne? Das ist doch Wahnsinn. Ja, ja, das ist meiner Generation ist das, wir sind halt die Bäume geklettert und mit den Fahrrädern über andere gesprungen. Das ist heute, in einer heutigen Welt, ist es unvorstellbar für die Eltern und die Kinder. Und vorher sind die, haben die alle möglichen Sachen gehabt. Die haben noch keine Impfungen gehabt in viele Dinge. Das ist das, was wir, glaube ich, sehen werden. Das heißt auch, ich hoffe auch, dass wir sehen, vielleicht auch als Lerneffekt, dass wir zu sehr Ängste hatten vor dem Unbekannten. Und dass sie in Kauf genommen haben, dass so viele Menschen sterben im Land durch Verkehrsunfälle, weil wir so zögerlich vorgegangen sind. Genauso wie wir zögerlich vorgegangen sind bei den Covid-Impfungen, die sehr viel Geld und sehr viel Menschenleben gekostet haben, weil wir zögerlich vorgegangen sind. Ne? Vielleicht andere Dinge auch, nämlich, dass das dann abstrahlt und sagt, wir müssen uns wieder was trauen. Ja? Wir können nicht immer nur die Verhinderer sein, ja, die Regulierer sein, wir müssen uns wieder mal was trauen, wir müssen mal wieder Visionen haben. Ja, die Amerikaner haben Visionen. Ja, das ist nicht im Sinne von, wer Visionen hat, muss zum Arzt, soll zum Arzt gehen, sondern was ist eigentlich, was ist unsere Vision für die Zukunft des Landes, für die Zukunft der Gesellschaft, für eine hoffnungsfrohe Zukunft? Das ist nicht, dass wir null Budget haben und dann die Deutsche Bahn zu Tode sparen, den Breitbandfunk zu Tode sparen und damit nicht an den Entwicklungen teilnehmen der Zukunft. Wir wollen vorne an der Vorderfront stehen als Industrieland. Wir bauen nicht Autos, weil sie sich in Russland super verkaufen oder in Brasilien. Nichts gegen diese Länder, sind super. Ich spreche selber Russisch. Meine Kinder sind halbe Russen, ja. Aber wenn wir erfolgreich sein wollen, dann wollen wir in den Ländern im Wettbewerb stehen, die super sind. Das sind die USA, das ist Japan, das ist China, ja. Und dazu müssen wir eben auch die entsprechenden Visionen haben, die Pläne haben. Das heißt, auch von der Regierung her entsprechende Vorgaben machen und nicht wieder zurückgehen auf den Verbrenner. Man höre sich ja mal an, wie Xi Jinping in China seine Neujahrsansprache gehalten hat und welche Neujahrsansprache Friedrich Merz, der Bundeskanzler in Deutschland, gemacht hat. Der eine spricht über die Visionen und die Pläne und wo das Land hingeht. Und der andere spricht über die Ängste und die Herausforderungen und die Schwierigkeiten und wie scheiße alles ist, ja, im Prinzip. Also ein Debbie Downer, ja. Natürlich, das sind zwei verschiedene Arten von Regimen. Das eine ist eine Demokratie, das andere ist ein autoritäres System, ja. Aber wir müssen lernen, positiv in die Zukunft zu schauen, Visionen zu haben, zu signalisieren, dass wir was können und dass wir hoffnungsvoll in die Zukunft gehen, dass wir der Meinung sind, wir als Land können durch Technologie, durch Politik, durch hoffnungsfrohe Vorgaben eine Zukunft bauen können, die wir besser sehen. Ja. Und Technologie im Rahmen von guten Vorgaben und Regularien, ja, haben unser Leben definitiv verbessert. Uns geht's besser als je zuvor. Das kann keiner leugnen. Ne? Wenn mir einer sagt, früher war es besser, dann sage ich, na, geh mal zurück. Sagen wir mal das Jahr, dass wir zurückgehen. Ne? Dann sage ich, ja, nein, 1970er Jahre, na, vergiss es. Da war der Terroranschlag in München, da war die Ölkrise, ja, da war der Vietnamkrieg, ja, ist nicht besser gewesen. 50er Jahre war besser, Wirtschaftsausschwung, Wirtschaftswunder, ja, da hast viele Impfungen nicht gehabt, da sind die Kinder so gestorben. 1900, 1914, du bist in den Ersten Weltkrieg drinnen, ne? Und dann stellt sich heraus, die beste Zeit zu leben ist jetzt, eigentlich. Und wenn wir selber jetzt nicht rangehen, um Visionen zu machen, wie wir das für unsere Zukunft, für unsere Kinder verbessern können. So wie es ausschaut momentan, haben unsere Kinder es nicht besser. Ja, die können sich keine Häuser leisten. Die haben andere Schwierigkeiten, die du noch vor 40 oder 50 Jahren bist ganz anders aufgewachsen, Wirtschaftswunder und so weiter, dass du da eine bessere Zukunft haben konntest, dann haben wir versagt. Und willst du das? Dass deine Kinder, deine Kindeskinder es schlechter haben als du? Weil du zu bequem warst, zu sehr Angst gehabt hast vor allen Sachen und um Technologie und Fortschritt schlecht gesprochen hast. Ja. Selbst die Probleme, die wir schaffen mit Technologien, haben wir immer wiederum dann mit anderen Sachen gelöst. Ja, mit weiteren Technologien oder mit weiteren Regularien, mit weiteren Vorgaben und so. Und wir stehen vor riesigen Herausforderungen. Ich meine, wir haben einen Krieg vor der Haustür. Wir haben jetzt einen anderen Krieg im Nahen Osten. Wir haben im Mittleren Osten, wir haben immer älter werdende Bevölkerung, Fachkräftemangel, Fahrermangel etc. Ja, wie lösen wir das? Mehr als 100 Länder haben heute eine Geburtenrate, die unter 2,1 pro Frau liegt. Also technisch gesehen würden wir den Stand der Bevölkerung im Land nicht halten können. Wir würden weniger werden. Das heißt, auch wenn wir weniger Intelligenz haben, weniger Menschen haben, dann haben wir auch weniger Wissenschaftler, die weniger Medikamente, weniger Krankheit besiegen können, ne? Weniger Ideen haben können, weniger Musik. Wie viele Menschen werden damit nicht geboren, die uns Freude schaffen? Also China, Ein-Kind-Politik, sind 400 Millionen Menschen nicht geboren worden. Wie viele Mozarts, Marie Curies, Einsteins sind da nicht geboren? Das heißt, wir brauchen einfach hier Lösungen, die uns helfen, in diesen immer komplexeren Welten, Gesellschaften, in denen wir leben, in einer komplexeren Welt, diese Probleme anzupacken und zu lösen. Technologie ist halt ein Schritt und wir sollten mit vorne dabei sein. Einfach die Tatsache, dass wir bei künstlicher Intelligenz kein eigenes Sprachmodell haben, ein europäisches, Mistral, ja. Aber das ist, das läuft so weit hinten nach und kein deutsches. Wir verwenden die amerikanischen Modelle, das ist vielleicht das chinesische Modell DeepSeek. Ja? Das sind nicht unsere Werte, unser kultureller Hintergrund da drinnen. Alleine das sollte schon ein Ansporn sein, dass wir uns dann endlich einmal die Ärmel aufkrempeln, um technologisch wiederum vorne zu sein. Und das ist eine Gesamtanstrengung. Ja? Ich könnte jetzt als Europäer, der in den USA lebt, meine Kinder sind hier geboren, Lebensmittelpunkt ist hier, kann ich sagen, mir ist wurscht, solange es Kalifornien gut geht, geht es mir gut. Mir ist doch Europa wurscht. Ist aber nicht so. Ich habe ja nach wie vor Familie in Europa. Ich habe Freunde jede Menge. Ne? Ich bin auch immer wieder dort und ich will, dass es dem Land gut geht. Und es gibt sehr viele gute Sachen, dem Kontinent gut geht. Es gibt sehr viele gute Sachen, von denen auch die Amerikaner lernen könnten. Und ich will, dass Europa erfolgreich ist. Nur dann, wenn Europa erfolgreich ist, ist auch die Welt erfolgreich. Ja? Wir können es uns nicht leisten. Und es liegt an uns, an unserer Generation, die jetzt die Entscheidungsträger sind, die jetzt die Technologien entwickeln, die jetzt die Gesetze geben, die Politik machen, in der Gesellschaft sind und wie wir uns diesen Technologien gegenüberstehen, diesen Entwicklungen gegenüberstehen, und diese Zukunft für unsere Kinder und Kindeskinder zu sichern. Sind wir jetzt ein bisschen abgedriftet, ha?
Wir sind ja da. Wir haben da angefangen mit dem Thema, mit der Fragestellung in 10 Jahren, wo könnten wir dort sein mit dem autonomen Fahren? Und du hast aber ganz viele andere Aspekte angesprochen. Ja. Können wir jetzt mal noch einen Kreis zurückschließen zum Thema heute und autonomes Fahren? Was denkst du, gibt es hier noch einen Aspekt oder etwas, über das wir nicht gesprochen haben, aber sprechen sollten?
Mein Ding ist immer, die Zukunft schreibt sich nicht linear voran. Und wenn wir autonomes Fahren reden, dann ist es jetzt nicht einfach nur ein Auto, so wie ich es heute habe, das autonom fährt und alles andere bleibt gleich, sondern Innovation geschieht immer, indem Innovation auf verschiedensten Ebenen passiert. Nehmen wir als Beispiel das Auto. Nehmen wir einfach das Auto hin. Was war vor dem Auto? Die Kutsche. Ne? Die ersten Autos haben ausgehört wie Kutsche. Das war diese lineare Fortschreibung zuerst nochmal, ne? Das heißt, der Motorwagen 1 von Benz war halt ein dreirädiger Kutscher. Ne? Die ersten Eisenbahnwaggons waren Kutschen, die man auf Schienen gestellt haben, die man miteinander gekettet haben. Heute wissen wir, ein Auto schaut ganz anders aus als eine Kutsche damals. Eine Eisenbahn schaut ganz anders aus als diese Kutschenwaggons, die da drauf gestanden sind. Mit autonomen Autos gehen wir sicherlich auch in diese Richtung, dass wir sagen, okay, die müssen nicht mehr ausschauen wie die Autos, die wir heute bekannt sind. Die heutigen Autos gehen halt von gewissen Voraussetzungen aus, dass ich einen Verbrennungsmotor habe, damit ich einen Motor habe, da sitzt der Fahrer irgendwo, da brauche ich ein Lenkrad, das schauen alle in die gleiche Richtung. Ja. Das muss so und so breit sein, das muss so und so lang sein. Da muss Platz für diese und jene Objekte drinnen sein. Ne? So, wenn ich jetzt autonome Fahrzeuge habe, mit Kombination mit elektrischen Antrieben, ja, dann können die ganz anders ausschauen. Das geht natürlich nicht, es hilft oft nicht, wenn ich das sofort so mache, weil die Leute eine Gewöhnungszeit benötigen. Mhm. Deshalb ist ja Tesla, ist ja auch zu verstehen, dass Tesla es geschafft hat, einen Antriebsstrang einzubauen, aber das Auto ausschauen hat lassen, als ob es ein normales Verbrennungskraftfahrzeug wäre, mit großen Motorhauben und so weiter. Und erst mit der Zeit kommen dann jetzt zu solchen Sachen, wo man sieht, das kann ja eigentlich anders ausschauen. Ne? Man kann ja auch wie in einer Kabine, in einem Kabinenroller gegenüber sitzen. Ja? Das braucht keine Motorhaube mehr, weil ich habe, die Elektromotoren sind viel kleiner. Da muss keine Sitze mehr drinnen sein, sondern es kann einfach auch nur ein Laden sein, der kommt. Ja? Oder eben ein kühlschrankgroßer Roboter, der hier fährt. Und Ich glaube, das ist etwas, was wir auch noch einmal berücksichtigen müssen, wenn wir von der Zukunft reden. Sie setzt sich nicht linear fort. Sie schaut ganz anders aus. In 10 Jahren, die Fahrzeuge, die wir auf den Straßen sehen werden, schauen ganz anders aus, als das, was wir heute und in den vergangenen 100 Jahren gewohnt waren, wie ein Auto auszusehen hat. Und damit ergeben sich neue Möglichkeiten. Die Mobilitätsformen, die Mobilitäten der Zukunft schauen ganz anders aus. Und es gibt Sachen, die wir vorher nie gedacht haben, dass wir sie machen können. Das heißt, es geht nicht in erster Linie darum, um Kosten zu sparen und zu sagen, okay, jetzt brauche ich keinen Fahrer mehr, damit wird das Auto vielleicht sicherer jetzt, ja, damit spare ich die Kosten des Fahrers, Spritkosten, damit kann ich die Autos kompakter bauen, sie werden besser benutzt, sondern eben auch, welche geilen Sachen kann ich mit diesen Technologien jetzt machen, die ich vorher nicht konnte. Mhm. Ja, eben einen Kühlschrank großen oder Kühlbox großen Ding oder einen Laden, der zu dir kommt. Ja, das konnte ich früher nicht machen oder nur unter sehr hohen Kosten. Ja, und wenn ich humanoide Roboter habe, welche geilen Sachen kann ich damit machen? Welche geilen Sachen kann ich jetzt mit KI machen? Ja, ich kann natürlich Bilder generieren und damit vielleicht meine Bildredakteure in der Zeitung einsparen. Aber das ist die falsche Denke. Die richtige Denke ist, ich könnte meine Zeitung jetzt online, also meine Website, nicht nur auf Deutsch anbieten, sondern auf Serbokroatisch, auf Russisch, auf Französisch, auf Englisch, weil das System das automatisch übersetzt und in vereinfachter Sprache sogar. Oder gleich einmal vorlesen lassen durch das System, weil das erlaubt mir die KI. Und damit habe ich plötzlich, viel, viel mehr Möglichkeiten. Ja, ich muss das Buch nicht mehr selber einlesen für ein Audio-Podcast, sondern das macht das System selber, es kennt meine Stimme. Ja? Und das war vorher nicht möglich. Humanoide Roboter ähnlich. Das ersetzt nicht nur einfach jetzt Menschen am Fließband und macht die gefährlichen, monotonen, lebensbedrohlichen Arbeiten, sondern der macht vielleicht Sachen, die Menschen vorher nie hätten machen können. Und das ist, glaube ich, etwas, was unser Denken nicht linear zu denken, sondern das zu öffnen.
Muss ich sofort dran denken. Ich war heute bei der Arbeit, war eine der Themen, mit denen ich mich beschäftigt hatte im Team. Wir mussten einen Satz an Dokumenten, die wir auf Deutsch hatten, für eine Behörde nochmal auf Englisch abliefern. Und wir haben schlicht den Adobe-Übersetzer genommen und mit zwei Klicks das deutsche Dokument dann auf Englisch gehabt. Das war vielleicht nicht perfekt legale Übersetzung. Aber ich habe die ganze Zeit dabei gedacht, vor 2 Jahren hätte ich dafür im Zweifel noch einen Übersetzer engagieren müssen.
Ja. Hätte lang gedauert, hätte viel gekostet. Ja. Da hättest du mehrmals überlegt, welche Dokumente du wirklich übersetzt, was ist wichtig, was nicht. Ja.
Und es war heute ein Klick. Ich habe das ding, 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 ding und dann waren die fertig.
Ja. Auch hier wieder künstliche KI-Agenten, ja. Immer das Beispiel. Stell dir vor, du bist auf Reise. Dir gefällt's dort so gut, dass du noch 2 Tage verlängern willst, ne? Hotel umbuchen, Hotel verlängern, Mietwagen verlängern, Flug umbuchen. Diese Aufgabe zu machen, 2 Stunden locker, ne? Bis du da bist am Telefon immer oder bist und kostet wahrscheinlich. So, KI-Agenten drauf loslassen. Der tut das, während du urlaubst. 2 Stunden Urlaub gewonnen.
Ne? Gute Idee.
Kanntest du früher nicht. Ne? Wovon wird aber gesprochen in den Medien? Oh mein Gott, da greift das Bankkonto zu und Datenschutz und ja, was kann da alles schief gehen? Ne?
Das greift so. Mario, die letzten 2,5 Stunden fand ich super spannend. Und was für mich auch jetzt so ein bisschen überraschend war, positiv überraschend, deine unglaublich positive Einstellung, was mich unglaublich anspricht, weil ich es auch sehr gerne die positiven Seiten von Dingen sehe und es total anstrengend finde, wenn sich Leute als erstes immer überlegen, was könnte denn schlecht an etwas sein.
Ja, ja.
Vielen Dank dafür. Hat mich sehr inspiriert. Und ich freue mich schon auch auf die nächsten Dinge, die du veröffentlichst, die Artikelbücher. Ich habe am Anfang gehört, du bist an mehreren Büchern dran. Nicht nur Technologie, aber auch Thriller war es?
Einen Krimi, ja.
Ein Krimi.
Der sich natürlich in der Tech-Szene mit solchen Innovationen umspielt und dann natürlich sterben Leute. Ist natürlich ganz klar, ist ein Krimi. Ne? Muss ja so sein.
Sehr spannend. Wenn jetzt hier jemand zuhört und sich denkt, von dem Mario, da will ich mehr hören, lesen, sehen, wo findet dich jemand?
Einfach nach meinem Namen googeln, das ist das Einfachste, oder da findest du solche Webseiten wie derletzteführerscharneuling.com, wo ich schon seit über 10 Jahren auch Berichte aus der Bay Area über autonome Fahrzeuge und elektrische Fahrzeuge, den ich nach wie vor bespiele und immer neue Sachen hochstelle. Ich habe auch, wer sich mehr für humanoide Roboter und künstliche Intelligenz und andere Themen interessiert, ich habe auch dann noch technophilosoph.com, das ist meine Hauptwebseite, wo ich breiteren Themenkreis abdecke. Und ich habe dann noch eine weitere Website tatsächlich, die sich mehr mit diesen Ängsten und Befürchtungen beschäftigt, nämlich futureangst.com. Das ist der Name auch eines Buches, das ich geschrieben habe, wo ich sehr viel auch über das Mindset eingehe oder über diese negative Berichterstattung und wie wir mit dem fertig werden können, wie wir das ändern können, weil das, glaube ich, auch ein wichtiges Thema ist. Und dann schreibe ich zum Beispiel auch immer dann über aktuelle die Regierung in den USA, weil viele Fragen immer kommen, wie ist das jetzt eigentlich so in den USA, wie betrifft das das BDB Area und was betrifft, wie betrifft das mich als Europäer? Also wer da mehr wissen will, kann sich da mal darauf stürzen. Ich habe auch einige Bücher, die findet ihr auch dort, wo ich diese Themen behandle, von den technologischen Themen bis zum Mindset und bis zu diesen bisschen in die Zukunft schauen. Natürlich, ich bin auch immer wieder in Europa. Wer auf einen Kaffee mit mir gehen will, kann sich gerne mal meinen Kalender anschauen, wo ich dann so ungefähr herum bin, und ich gehe immer gerne auf einen Kaffee oder auf ein Bier. Ich bin Wiener. Kaffee ist nie das Schlechteste, was man machen kann. Das heißt, ich bin auch in Deutschland an allen Ecken und Enden immer wieder, und da bin ich gern bereit. Und wenn jemand einmal von euch nach San Francisco kommen sollte und einmal Waymo fahren möchte und dort auf einen Kaffee mit mir gehen möchte, meldet euch bei mir. Ich nehme mich gerne mit. Und wir können dann dort vor Ort diskutieren und mit unserem Bobsch das autonome Fahren erfahren.
Ich denke, die tendenziell, die es jetzt über meinen Kreis hören werden, sind eben natürlich Leute, die ich jetzt aus meiner Branche, von meinen Beschäftigungen aus dem autonomen Fahren und automatisierten Fahren kenne. Und ich glaube, die werden es ganz, ganz spannend finden, so wie ich es auch spannend fand, von deiner Real-Life-Erfahrung, wie es denn in der Zukunft so ist mit dem autonomen Fahren, dass sie es auch sehr spannend werden, weil die ähnlich natürlich wie ich, sich ganz viel gerade mit dem beschäftigen, wo wir jetzt gerade noch nicht da sind. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Danke, Martin, für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und da war ich natürlich gerade sehr hellhörig, dass du gerne auch hier in Europa bist. Würde mich super freuen, wenn wir uns persönlich dann auch mal über den Weg laufen und einen Kaffee trinken. Und dann sehr gespannt, wo wir denn dann bei der Technologie sind, die sich ja rasend schnell entwickelt. Lieber Mario, vielen, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche dir noch ein ganz schönes Wochenende, das jetzt ja vor uns steht. Und dann bis bald.
Bis bald, danke.
Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier den Kanal und schreib mir in die Kommentare, welches Thema dich als nächstes interessiert.